Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers.
Ahoi zusammen, das ist Episode 39 dieses kleinen Podcast-Projektes. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch eine Folge relativ schnell hinterher schieben kann und hier ist sie nun. Ich hatte mich schon im März, glaube ich, mit Gunnar in Zeven getroffen. Wir unterhalten uns über Handbikes, aber das werdet ihr ja gleich hören. Als erstes möchte ich mich mal bedanken bei euch, dass ihr mir so schön die Treue gehalten habt. Also nachdem die letzte Folge rausgekommen sind, bin ich halt schwerst begeistert, wie viel von euch das immer noch hören. Vielen, vielen Dank dafür, das finde ich total klasse. Ja, aber jetzt wollen wir uns mal anhören, was alles zum Thema Handbike zu sagen ist. Wie gesagt, habe ich mich mit Gunnar in Zeven getroffen. Gunnar kennt ihr schon, mit dem habe ich ja die Rollstuhlfolge schon gemacht. Und es ist wie üblich keine Werbesendung, auch wenn Gunnar in einer Firma arbeitet, die sowohl Rollstühle als auch Handbikes vertreibt. Aber wir wollen uns einfach nur so ganz gemütlich über Handbikes unterhalten und das haben wir auch getan. Ja, also ich schalte jetzt mal rüber nach Zeven. Tschüss. Ich habe mich mal wieder auf den Weg nach Zeven gemacht. Ich bin wieder bei Gunnar. Viele von euch kennen Gunnar bestimmt noch aus Folge 34. Da haben wir über die Konfiguration von Rollstühlen gesprochen, was ja ein wichtiges Thema ist. Mhm. Und was wir ja auch, glaube ich, ziemlich ausführlich besprochen haben, zumindest was Aktivrollstühle angeht. Heute sind wir wegen eines anderen Themas hier zusammengekommen. Heute wollen wir mal über Handbikes sprechen.
Jo, erstmal moin moin aus Zeven und wird bestimmt spannend.
Genau, vorstellen brauchst du dich ja nicht mehr. Ich schneide einfach den anderen Part hier wieder rein.
Mach, was
Nein,
du willst.
Gunnar, genau. Stell dich kurz bitte selber vor.
Gut, Gunnar Blank, Außendienstmitarbeiter bei Proaktiv, Reha-Technik GmbH seit 20 Jahren mittlerweile, gelernter Ergotherapeut und mit Leib und Seele Berater. Das ist das, was ich am liebsten mache.
Ja, so kenne ich dich auch. Also wirklich, ich kam hier eben rein mit verspannten Schultern, das hast du sofort gesehen und mir direkt eine kleine Massage andeihen lassen. Ich fühle mich inzwischen viel besser und der Kaffee ist auch wieder sehr gut. Also insofern, ja, das mit Leib und Seele kann ich voll bestätigen. Super. Ja, wir wollen uns über Handbike und die Konfiguration von Handbikes unterhalten. Ich bin total ohne irgendwelchen Vorbereitungen jetzt einfach hingekommen, weil ich vertraue da voll auf dich. Ich habe nicht mal mein eigenes Handbike mitgebracht.
Ja, du sagtest ja auch, war ein bisschen dreckig, ne?
Stimmt, ja, das ist zugegeben, ja, wie mein Rollstuhl. Aber wir haben Winter. Ja. Und leider bleibt es dann nicht aus, dass das Zeug halt auch schmutzig wird. Und ich hatte gehofft, du hast hier was bei dir stehen, woran wir uns dann abarbeiten könnten.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Wollen wir damit anfangen, was so grundsätzlich an so einem Handbike dran ist und worauf man achten sollte, um dann auf die verschiedenen Arten von Handbikes zu kommen? So, das war so die Idee, die ich so hatte. Wenn du eine andere hast, darfst du das auch
Das ist ein umfangreiches Thema und irgendwie werden wir in dieses Thema schon sinnvoll einsteigen können.
Ja, ne? Ja. Ich selber habe ja ein Uncoupled-Bike, nicht von Proaktiv. Ich habe ja noch nicht mal einen Proaktiv-Rollstuhl, auch wenn er so ein bisschen so aussieht wie ein Stuhl von euch. Aber das hatten wir ja beim letzten Mal schon, ne?
Genau.
Also Folge 34 war das, habe ich glaube ich eben schon gesagt.
Hast du gesagt.
Ja. Sehr gut.
Aber kann ich eigentlich einen Kaffee trinken mit dem Mikro?
Das weiß ich nicht. Brauchst du einfach mal probieren. Was wir heute wieder sehen werden, das Problem, was wir ja schon in der letzten Sendung hatten, dein Telefon rappelt hier schon wieder wie wahnsinnig, aber das werden wir genauso gut meistern wie beim letzten Mal, denke ich. Ne?
Im Moment ist es ruhig und Das nutzen wir jetzt einfach.
Genau. Was viele Leute denken, wenn sie an Handbikes denken, sind Liegebikes. Ne? Wollen wir damit anfangen?
Komischerweise gar nicht. Also deswegen wundert mich das, dass du das erwähnst.
Okay.
Denn Liegebikes, ja, bauen wir auch, aber extrem selten.
Also sie werden selten gekauft, aber die Leute haben immer irgendwie, denke ich, das Bild im Kopf, dass man in so einem, als Rollstuhlfahrender in so einem Liegebike unterwegs ist.
Mag sein, also bei mir gar nicht. Ich habe da vielleicht 2-3 Anfragen im Jahr und wenn jemand mich anspricht auf Handbike, dann sitzt er im Rollstuhl und möchte ganz gerne mit seinem Rollstuhl ein Handbike davor schneiden, so wie du auch, und dann fahren.
Also ein Uncoupled-Bike.
Ein Uncoupled-Bike,
ist das das richtige Wort dafür?
Also Handbike ist ja ein Sammelbegriff für alles, was handbetrieben ist. Und Bike-ähnlich ist, also Fahrrad-ähnlich.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja, dann schieben wir das mit den Liegebikes nach hinten. Also dann lass uns mit dem
Uncoupled-Bike. Also so eins habe ich jetzt auch gar nicht hier. Wobei
Was?
Das ja
nie.
Nee, eben, also weil das so selten vorkommt, fordere ich mir dann immer was an im Werk. Ja. Wenn ich dann mal so eine Erprobung habe, weil die Dinger ja recht groß sind und meine Platzverhältnisse hier sind beengt, das will ich gar nicht dauerhaft stehen haben.
Also ehrlich gesagt, ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, was ich mit einem Liegebike soll, weil du hast den Rollstuhl nicht dabei. Das heißt, du musst immer einen Rundkurs fahren, kannst nicht unterwegs mal kurz irgendwie anhalten und da zur Eisdiele rüber, um dir ein Eis zu holen oder was zum Trinken oder so. Deswegen war für mich irgendwie tatsächlich Liegebike auch nie so richtig Thema. Aber ich sehe die halt auch viel auf den Messen und ich sehe auch im Internet viele Leute eben halt damit rumfahren. Und deswegen dachte ich, das wäre ein ganz heißes Thema, aber offensichtlich nicht.
Das ist natürlich eine ganze Sportszene, die sich da gebildet hat, aber sehr klein. Und die Alltagshandbikes, die finde ich persönlich sehr viel relevanter und es sind auch ganz andere Stückzahlen. Man kann also sehr viel mehr Leute glücklich machen mit einem Vorkoppelbike oder Ankoppelbike als mit so einem speziellen Liegebike. Und da gibt es dann auch wieder die großen Unterschiede zwischen Straßenbike, Trekkingbike, reines Rennbike und so weiter. Also die auch paar
den,
People.
Auch bei den Ankoppelrädern oder
jetzt
bei den Liegerädern?
Ich rede jetzt nur von den Liegerädern.
Ach so, okay.
Und dann gibt es eben auch so Mischformen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wir bieten eine Ankoppelstange an. Das heißt, du kannst deinen Rollstuhl mit einer Ankoppelstange hinterherziehen, dann hast du ihn wenigstens dabei. Oder Traveler-Rahmen, der ist ja sehr klein faltbar. Es gibt tatsächlich ein paar Liege-Handbiker, die nehmen ihren Traveler-Rahmen, verstauen den hinter der Rückenlehne im Liegebike und verwenden die Antriebsräder des Rollstuhls hinten am Chassis des Liegebikes. Fahren dann irgendwo hin, setzen sich um auf den Boden, bauen ihren Traveler-Rahmen auf, klauen dem Kompaktbike die Räder, stecken sie bei ihrem Traveler rauf und haben dann ihren Rollstuhl. Das ist sehr kompliziert, aber wer das möchte, technische Möglichkeiten gibt's.
Ah ja. Ja gut, das hat sich mit dem Hinterher oder mit dem Ankoppeln, das habe ich auch schon gesehen. Fand ich aber trotzdem ziemlich aufwendig.
Ist und, total aufwendig.
Und dass man tatsächlich den Rollstuhl hinten quasi im Kofferraum verstaut vom Liegebike.
Ja, ja.
Das höre ich tatsächlich das erste Mal. Also das kannte ich noch gar nicht. Finde aber dieses Konzept mit dem mit den Rädern, dass man die einfach dann doppelt benutzt, einfach auch passend. Also ist gar nicht so blöd. Ich suche ja immer noch einen Gepäckanhänger für meinen Rollstuhl, der genau diese Technik auch verwendet. Wenn ich mal in Urlaub fliege, dann suche ich eine Tasche, die man hinten ankoppeln kann, wo man dann einfach die Rollstuhlräder dazu nimmt, um die Tasche mit Rädern zu versorgen.
Okay, also Rollicup hast du schon getestet für dich?
Rollicup?
Sie haben ja letztes Jahr bei das Ding des Jahres gewonnen.
Also das mit dieser Kupplung,
genau,
mit dem Anhänger.
Und die bieten ja auch so einen kleinen Anhänger an. Der hat aber, soweit ich weiß, 20 Zoll Räder.
Ja, genau, der hat keine Rollstuhlräder. Ich habe den auf der Messe letztes Jahr gesehen. Und der... die sind immer alle bass erstaunt, was will ich denn mit diesen großen Rädern? Ich sage ja, mein zweiter Satz Räder, wenn ich in Urlaub fahre. Weil eins meiner größten Ängste ist, wir schweifen gerade voll ab von Handbikes, aber egal, ist halt Podcast. Meine größte Angst bei Urlaubsreisen ist ja immer, was mache ich, wenn ich einen Plattfuß habe? Und da möchte ich gerne eigentlich immer einen zweiten Satz Räder mithaben. Und jetzt schmeiße ich die in meine Tasche irgendwie und schleppe das dann irgendwie mit. Schöner wäre es natürlich, man hätte so eine Reisetasche.
Ja, ja.
Auch auf der Messe gesehen. Es gibt so große Reisetaschen mit so coolen Rädern unten dran. Mit den Leuten habe ich auch gesprochen. Die fanden die Idee auch spannend, aber ich glaube, umsetzen tut das keiner. Also.
Ja, aber gut, die Idee ist gut. Ja, mal gucken.
Ja, schauen wir mal, wie der Markt sich so entwickelt. Ne? Ja, gut, aber zurück zu Handbikes.
Ich fange mal so an, wie mein Alltag aussieht. In der Regel ist es dann nicht unbedingt der Händler, sondern ein Endkunde, der irgendwie rausgefunden hat, dass Proaktiv auch Handbikes baut und ruft an und fragt, wie wir da mal zusammenkommen können. Er wird dann gerne mal ein paar Sachen ausprobieren. Dann ist die erste Frage, die ich ihm dann stelle, rein mechanisch oder unterstützt. Wobei ich dazu sagen muss, etwa 80% der Adaptiv-Bikes, also Vorspannbikes, sind mittlerweile elektrifiziert und die rein manuellen bauen wir natürlich auch noch. Auch da gibt es eine Szene, aber mit abnehmender Tendenz. Viele sagen dann zunächst, nö, eigentlich, ich bin noch fit, ich würde gerne rein mechanisch fahren. Das kippt dann spätestens bei der Erprobung, wenn es um die Durchschnittsgeschwindigkeit geht. Also wenn jemand noch gar keine Erfahrung hat, dann ist die Gefahr der Überschätzung groß, ne? Also Kraftaufwand.
Telefon. Oh, da geht's los.
Ja. So, So, geht weiter, prima.
Genau, da sind wir wieder.
Gut, also wir waren stehen geblieben bei dem Thema Durchschnittsgeschwindigkeit und Selbsteinschätzung. Also viele Rollstuhlfahrer sind der Annahme, sie würden ähnlich schnell wie ein Fußgänger auf dem Fahrrad mit dem Handbike mithalten können, auch ohne Unterstützung. Das ist in den seltensten Fällen so. Denn stimmt. In den Armen entwickelt man, auch wenn man gut trainiert ist, etwa ein Drittel der Beinkraft eines Fußgängers.
Ah, okay, ein Drittel.
Mhm. Und man hat 3 Radauflagepunkte. Ein Radfahrer hat 2 und ist damit schon mal sehr viel energieeffizienter unterwegs.
Ja, weniger Rollwiderstand
im Kern, ne? Ja, mhm. Ja. Dann kommen noch so ein paar Nettigkeiten dazu. Viele Rollstuhlfahrer stecken dann ihre Räder nicht nach hinten um, weil sie entweder keine Radstandsverlängerung haben oder nicht sehen, warum sie sie nutzen sollten, haben aber Radsturz in der Alltagsposition der Antriebsräder. Mhm. Dann passiert Folgendes, der Rollstuhl kippt ja vorne hoch um ein paar Zentimeter, um Bodenfreiheit mit den Lenkrädern herzustellen. Und dadurch erzeugt man einen Spurfehler bei den Antriebsrädern. Das heißt, die Antriebsräder, wenn sie Sturz haben, bleiben nicht parallel, sondern die Spur öffnet sich und die Antriebsräder radieren.
Mhm.
Also der Rollwiderstand erhöht sich ganz deutlich. Was er nicht tut, wenn man eine Radstandsverlängerung nutzt, da ist dann die Spur wieder eingestellt parallel, sodass man eben geringen Rollwiderstand hat. Aber viele fahren eben aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen in der Alltagsposition der Antriebsräder und haben dann einen unnötig hohen Rollwiderstand.
Ja, also ich kenne tatsächlich auch ganz, ganz viele, die Handbike fahren, die haben am Rollstuhl gar keine Radstandsverlängerung, mhm. Ich sage ja mal Handbike-Achse.
Mhm.
Viele wissen vielleicht auch gar nicht, was das ist. Kannst du noch mal kurz erklären, was eine Handbike-Achse oder eine Radstandsverlängerung genau ist?
Ja, also Radstandsverlängerung verlängert den Radstand. Man steckt die Räder ungefähr 15 Zentimeter weiter nach hinten, so ist es bei uns zumindest. Das ist eine zusätzliche Achse, die bei den allermeisten Rollstuhlmodellen von uns abnehmbar ist mit einem Handgriff. Und dadurch wird die Gewichtsbelastung vorne auf dem angetriebenen Handbikerad so deutlich erhöht, dass das Durchrutschen beim Antreiben und noch viel wichtiger beim Bremsen, das Blockieren, fast nicht mehr auftritt.
Und man verschiebt halt den Schwerpunkt.
Genau, also das vorhandene Körpergewicht wird besser zwischen den Auflagepunkten verteilt.
Genau, also ich kenne das von mir so, am Anfang hatte ich keine Radstandsverlängerung an meinem Rollstuhl, bin dann eben halt mit einem normalen Rolli gefahren.
Mhm.
Und wenn du dann berghoch fährst, dann hast du fast keine Chance, weil das Vorderrad gar nicht so viel Druck auf die Straße bekommt, weil dein Körperschwerpunkt ja bei einer normalen Rollstuhlversorgung sitzt die ja direkt auf der Hinterachse. Ne?
Genau, und an der Steigung verlagert sich alles noch weiter nach hinten
genau.
Und entlastet vorne.
Genau, du kippst ja auch mit dem Oberkörper ein bisschen nach hinten, dadurch, dass er eben anhebt. Und dann kriegst du überhaupt keinen Druck auf die Straße, wenn du bergauf fährst. Ne?
Das mit dem nach hinten kippen des Oberkörpers ist rollstuhlabhängig. Das ist einer der Gründe, weswegen wir unsere Rollstühle generell mit einer Rückenwinkelverstellung ausstatten. Das heißt, wenn der Rollstuhl vorne hochgekippt ist, klar, kippt beides weg, also der Sitzrahmen und der Rücken, die kippen beide nach hinten und dann greift man unter den Rollstuhl, zieht da an diesem Band und kann dann den Rücken 5 oder 10 Grad weiter nach vorne verstellen und sitzt wieder aufrecht im Raum.
Mhm.
Was einen weiteren Vorteil hat, man kann viel besser Druck auf die Kurbel bringen.
Weil du dich gegen die Rückenlehne drücken kannst.
Genau.
Mhm. Spannend. Ich glaube, meiner hat das auch, aber... Ich nutze das.
Du hast ja auch nur so eine Alibi-Rückenlehne. Die ist ja so niedrig. Stimmt. Also du stützt dein Becken damit ab. Aber wir haben eben viele Rollstuhlfahrer, die brauchen wirklich eine Rückenlehne, weil sie zu rumpfinstabil sind. Und denen hilft das natürlich sehr, wenn man die etwas steiler einstellen kann zum Handbike.
Ja, natürlich.
Mhm.
Ja. Naja, und ich kenne das ja von meinen Fahrradtouren auch tatsächlich, dass man gerne ein bisschen Druck auf die Gabel, also auf die Kurbeln bringen möchte.
Ja.
Gerade wenn man bergauf fährt, ist das ein wichtiger Punkt.
Ja, gut, dann gibt es so ein paar grundsätzliche Punkte zu beachten, wie hoch und wie weit weg das Ganze angebaut sein sollte. Generell sollte es ja so gelenkschonend wie möglich sein. Das heißt, der Abstand der Kurbelgriffe sollte sich in der Bewegungsebene der Schultergelenke befinden. Viele Handbiker haben lieber einen etwas breiteren Griff, weil sie dann unterschiedliche Muskelgruppen ganz gut einsetzen können. Den großen Brustmuskel zum Beispiel kann man damit gut einsetzen. Den Latissimus, das ist der die Arme zurückzieht hinten, also schön runterzieht vom Schulterblatt bis zum Beckenkamm. Das ist eigentlich der kräftigste Muskel, den wir haben am Oberkörper. Und das ist auch der Muskel, der auf Strecke du wirst das hoffentlich bestätigen können, derjenige ist, der hauptsächlich eingesetzt wird. Also du wechselst immer mehr von der Druckbewegung in die Zugbewegung. Also du gibst mal kurz Druck, wenn es eine Steigung hochgeht, aber ansonsten Strecke fährst du über die Zugbewegung.
Das mache ich tatsächlich auch.
Und die Zugbewegung, die ist effektiver beim etwas schmaleren Griff. Beim breiten Griff hast du einen ungünstigen Winkel.
Okay.
Ja.
Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei mir ist. Das muss ich gleich zu Hause austesten.
Genau, kannst du mal austesten. Und dann wird beim Messen der Schulterbreite häufig ein Fehler gemacht. Da wird also geguckt, wie breit sind denn die Schultern mit Oberarmen und mit Muskulatur. Das ist aber nicht die knöcherne Gelenkführung. Die knöcherne Gelenkführung oder Gelenkebene kann man ganz einfach abmessen, wenn man von innen kommt, Nacken nach außen tastet. Und dann gibt's hier so eine knöcherne Kante, das Schulterdach, sogenannte Schulterdach, und das fällt dann hier ab. Da kann man schön reintasten und von da nach rechts, von rechts nach links gemessen. Das ist deine tatsächliche Schulterbreite, deine Griffweite.
Okay.
Und die ist häufig geringer, als man so meinen würde. Also bei dir würde ich jetzt so davon ausgehen, ja, da könnte 50 sein, aber eben mit Muskulatur obendrauf. Und die tatsächliche knöcherne Schulterbreite, jetzt muss ich mal eben hinter dich kommen.
Oh, jetzt werde ich hier vermessen, Wahnsinn. Das ist voll gut, weil dann kann ich nämlich, das hat noch nie jemand bei mir gemacht. Ich habe das Handbike ja gebraucht gekauft. Ja. Das heißt, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht.
Mhm. So, 43.
Ach, guck mal.
Das ist wäre eigentlich die Breite, die man auch als Griffweite dann so ungefähr oder ganz grob umsetzen sollte. Wir haben zwar keine Zentimeterschritte, das hat eigentlich kein Handbikehersteller. Bei uns sind es 5 Zentimeterschritte. 45 würde ich dir empfehlen.
Ah ja. Das muss ich mir dringend bis nach Hause merken. Aber ich habe es ja jetzt auf Tape.
Ja, genau.
Ah ja. So. Ja, guck mal, darüber habe ich mir tatsächlich beim Kauf keine Gedanken gemacht. Ich habe mich rangesetzt an die und dachte so, ja, ist okay.
Fühlt sich gut an.
Ja. So. Ja. Das ist tatsächlich, wie beim Rollstuhl ja auch, irgendwie eine optimale Sitzbreite gibt. Das hatten wir ja auch ziemlich ausführlich besprochen. War mir gar nicht klar, dass das beim Handbike eben halt auch so ist. Aber klingt jetzt, wo du es sagst, logisch.
Ja, dann sollte der vorderste Kurbelpunkt, also wenn die Kurbel waagerecht nach vorne zeigt, so dicht dran sein, dass der Arm an diesem vordersten Kurbelpunkt nicht ganz gestreckt werden muss. Mhm. Also so ganz kleines Streckdefizit von 5 bis 10 Grad im Ellbogen sollte man haben, weil man ansonsten dazu neigt, den Ellbogen zu überstrecken.
Ja.
Oder man muss eben sehr viel kompensieren, sehr viel ausgleichen aus dem Oberkörper, was viele nicht können.
Mhm.
So. Da können wir natürlich immer so ein bisschen mogeln in Anführungszeichen mit der Rückenwinkelverstellung, wobei mogeln ist es nicht. Es ist tatsächlich sehr vorteilhaft, wenn man die Rückenlehne aufrechter stellen kann zum Handbiken. Den Rest muss man dann über die Aufbaulänge des Handbikes und über die Adapteranpassung rausholen.
Mhm.
Da gibt es dann eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Erstmal die Verbindung zwischen Handbike und Rollstuhl ist früher ausschließlich mit einem zentralen Adapter möglich gewesen bei Proaktiv. Wir haben aber seit einigen Jahren auch einen sogenannten Frontadapter, der rechts und links an die Rahmenrohre anzukoppeln ist. Also wir bieten beide Lösungen an. Was viele nicht wissen, wir haben bei den Traveler, diesen Faltrollstuhl, für den gibt es einen eigenständigen Adapter. Zusätzlich zu dem Frontadapter gibt es auch da einen Adapter, den man auf den Faltmechanismus aufkoppeln kann. Und das ist, soweit ich weiß, der einzige Faltrollstuhl, bei dem ein zentraler Adapter direkt auf den Faltmechanismus draufgesteckt und verriegelt werden kann. Und ja, was einfach gut und stabil funktioniert.
Ja, also mir hat man damals gesagt, für Faltrollstühle gibt es keine Handbikes. So. Aber das ist, wie es immer ist, irgendwie wahrscheinlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Ja.
Und man kriegt dann immer die Informationen, die gerade für den Hersteller attraktiv sind.
Ja, gut. Kriegst du bei mir nicht. Also wenn wir irgendwas nicht bauen, dann sage ich dir das schon ehrlich. Grundsätzlich ist es schon so, dass ein Faltrollstuhl zwar sehr praktisch sein kann im Alltag wegen des Verlademaßes und ja, Verstaumöglichkeit und so weiter. Zum Handbiken ist ein Starrrahmenrollstuhl grundsätzlich besser geeignet, weil er viel stabiler ist, sich viel weniger verwinden kann, natürlich auch leichter ist. Aber in erster Linie geht es um die Verschleißfestigkeit. Und ein Teil mit viel beweglichen Gelenken ist natürlich viel schneller verschlissen als ein robustes, fixes Teil. So, also
ja, das kann ich auch bestätigen. Also das war Ich habe ja meine erste Tour gemacht mit dem Helium, der ja so ein Offenrahmen ist, und die zweite Tour mit dem Rollstuhl, auf dem ich jetzt fahre, mit dem W5. Und das war schon auch ein Unterschied. Also der offene Rahmen, der hat sie, da hat man schon gemerkt, dass wenn das richtig stramm bergauf geht, dass der sich bewegt hat. Ne? Und der Rahmen jetzt hier, mit dem ich jetzt fahre, da ist nichts an Energie verloren gegangen.
Ja, also von daher, die grundsätzliche Empfehlung ist, lieber einen Starrrahmenrollstuhl zu nehmen zum Handbiken. Die Möglichkeit hat aber ja nicht jeder Rollstuhlfahrer.
Nee, das ist richtig.
So, und von daher gibt's glücklicherweise auch die Möglichkeit, einen Faltrollstuhl zu nutzen mit dem Handbike, dann üblicherweise mit diesem Frontadapter, den ich auch an Fremdrollstühle verhältnismäßig einfach anpassen kann, vorausgesetzt, es ist kein Carbonrollstuhl. Da geht's grundsätzlich nicht. Und der Rollstuhl hat einen festen vorderen Rahmen, also keine wegschwenkbare Beinstütze. Da bin ich auch raus. Da gibt es von anderen Herstellern, wie zum Beispiel Stricker, für auch so eine Anklemmlösung eine Hilfskonstruktion, an die dann dran gegangen wird. Sowas bieten wir ab Werk nicht an. Ja, also da gibt es eben andere Handbike-Hersteller, die haben Lösungen. Wir sind da raus. Ja, aber irgendwas ist immer. Wir haben aber ja anders als die meisten anderen Handbike-Hersteller auch die Möglichkeit, eigene Rollstühle dazu anzubieten.
Zum Handbiken. Jetzt speziell zum Handbiken, oder?
Ja, also gerade bei den Elektro-Handbikes sieht es so aus, wenn ein Elektro-Handbike, was ja schon so um 7.500 Euro liegt etwa, wenn das nachgerüstet wird, müssen wir 19% Mehrwertsteuer berechnen. Wenn wir das Handbike zusammen mit einem Rollstuhl liefern können, dann dürfen wir 7% berechnen. Nur dann.
Oh.
Und aus dieser 12% Mehrwertsteuerdifferenz ergibt sich häufig der Benefit, dass man einen gebrauchten Vorführrollstuhl mit dazu geben kann zum gleichen Preis.
Ah, das war mir so gar nicht klar. Auch das wusste ich bis jetzt nicht. Danke, wieder was gelernt. Also immer besser, man kauft ein Komplettfahrzeug.
Dann ist alles technisch hundertprozentig aufeinander abgestimmt. Aber gut, nicht jeder hat Lust, sich da noch einen zweiten Rollstuhl hinzustellen, extra zum Handbiken. Andere finden es wiederum toll. Die finden es dann auch toll, den Starrrahmenadapter zu nehmen, der eben mittig zwischen den Unterschenkeln liegt. Und das,
ja, das ist jetzt an dem Rollstuhl, wo das, was wir jetzt sehen, gibt es eben halt eine ziemlich massive Konstruktion, die unter der Sitzfläche mit an die Rohre angebaut ist und dann irgendwie nach vorne mit dem Handbike verbunden wird, so dass man das Handbike vorne abnehmen kann. Ne?
Und das wäre dann so eine Luxusversorgung, die aber auch einige Handbiker sich da mal zugelegt haben, kommen mit ihrem Alltagsrollstuhl angefahren und setzen sich in das fertig montierte Gespann rein. Das geht natürlich mit so einem zentralen Adapter sehr viel besser als mit einem Frontadapter, weil man da die Beine einfach nicht gut durchfädeln kann.
Ja, ich finde es ja gerade andersrum besser, weil ich fahre ja tatsächlich nicht mit einem zentralen Adapter, sondern bei mir greift das Handbike ja auch an die Rohre, was ich persönlich angenehmer finde, weil mich stört immer dieser Mittelbau da. Aber
gut. Ja, gut, also wir bieten eben beides an.
Genau, also insofern ist es ja toll, dass es beides gibt und jeder dann nach seinem Gutdünken dann entscheiden kann, was er haben möchte. Ne? Ja, was bei mir der Grund auch war, also der Adapter, der sieht jetzt wirklich massiv aus und der braucht ja auch ein bisschen Gewicht, ne?
Ja, ich baue das mal eben auseinander. Der Adapter sieht schwerer aus, als er ist. Der wiegt nämlich tatsächlich nur etwa 3,5 Kilo. Zumindest der Starrrahmenadapter. Der Frontadapter ist mit 4,5 Kilo schwerer, weil er auch viel mehr Material hat.
Oh, ah, okay.
Aber am Handbike bleibt. Hier ist das so.
Ja. Ja gut, nachher letztendlich zum Fahren ist das Gesamtgewicht irgendwie relevant, ne? So. Oha, jetzt wird hier das ganze Handbike demontiert. Wahnsinn. Das geht ja relativ flott.
So, da ist das Handbike dann abgekoppelt. Und der
Adapter. Jetzt darf ich mal den Adapter in die Hand nehmen. Optisch deutlich schwerer, als er nachher in Wahrheit ist. Also der sieht so massiv aus, aber das Aluminium nehme ich an.
Ja, ja.
Ah ja, okay, cool.
Ja, gut. Ja, am Rollstuhl selber bleiben ein paar kleine Halterungen zurück. Da ist einmal der Zentrierzapfen hinten am Achsrohr und so zwei kleine Zentrierhalbschalen, nennen die sich am Querrohr.
Ja, ich sehe das schon. So, und jetzt baust du das einfach wieder an. Und das
draufgesteckt.
Wird einfach nur draufgesteckt, einmal verriegelt. Wow.
und dann vorne
geht fix
am Handbike
mhm.
reingesteckt.
Mhm. Aber das ist jetzt auch, sag ich mal, also ich habe ein Praschberger Handbike ohne Motor und da ist ja dieser ganze Koppelmechanismus, der auch zentral geht, der verbleibt ja die ganze Zeit am Rollstuhl. Und das fand ich jetzt persönlich nicht so toll, weshalb ich mich nachher für die Sopro-Lösung entschieden hatte.
Ja.
Das hatte für mich auch noch andere Vorteile. Ich finde gerade auch, wenn das angekoppelt ist, man hat noch so einen Käfig um sich rum, was ich persönlich jetzt auch ganz gut fand, weil ich bin auch mit dem Handbike schon mehrmals umgefallen.
Okay, und der Käfig hat dich geschützt oder hat er eher deine Schienbeine beschädigt?
Nee, der hat mich geschützt. Also ich hatte das, der liegt so hoch, da komme ich mit den Schienbeinen gar nicht gegen. Also eigentlich hatte ich Vorteile davon. Ich bin einmal richtig so einen Hang runtergerutscht irgendwie, da fand ich gut, dass ich den hatte irgendwie, sonst weiß ich nicht, ob ich mir dann noch die Beine verdreht hätte, weil die dann rausgefallen wären aus dem.
Ja.
Aber das ist ja, wie gesagt, alles Geschmackssache und das darf ja auch jeder entscheiden, wie er möchte.
Ja, nicht nur Geschmackssache. Also ich zitiere da ganz gern einen Rollstuhlfahrer, der täglich 100 Kilometer fährt.
Oh, wow.
Jo, das ist.
Das schaffe ich nicht.
Das ist echt abgefahren. Und der fährt auch bei jedem Wind und Wetter. Und der ist dann auf schneeglattem Radweg in einen Graben gerutscht, kopfüber.
Ja.
Mit dem Handbike. Und er sagte, wenn er einen Frontadapter gehabt hätte, dann wäre er ertrunken.
Echt?
Hm.
Also ich bin tatsächlich auch in ein Flüsschen reingerutscht und war froh, dass ich eben halt dann relativ geregelt den Hang runtergerutscht bin auf dem Adapter. Und dann bin ich da rausgekrabbelt, irgendwie das ging.
Hm.
Also ich hätte das Handbike nicht alleine da wieder hochbekommen. Da waren Gott sei Dank Passanten da, die das gesehen haben, die mir dann geholfen haben. Aber gut, so hat jeder seine Erfahrung. Ne? Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt den Mittelbauadapter da gehabt hätte.
Ja.
Und meine Beine eben halt dann irgendwie aus dem Rollstuhl raus und dann irgendwie beim Runterrutschen. Und man weiß ja nicht, was passiert. Also insofern.
Zum Glück weiß man das nicht.
Ne? Nee, genau. Ja. Also ich bin auch ganz froh.
Ja.
Wir müssen ja jetzt auch hier nicht diese ganzen dramatischen Unfälle irgendwie aufarbeiten. Da hätte hier überhaupt keiner mehr Lust, irgendwie Handbike zu fahren.
Aber für den Kunden wäre es jetzt wirklich so ein Argument zu sagen, auf jeden Fall Starrahmenadapter, Frontadapter will er auf gar keinen Fall.
Ja.
So, aufgrund seiner Erfahrung, die er da gesammelt hat. Das macht aber ja auch nicht jeder. Und grundsätzlich ist es schon so, der Frontadapter, der eben am Handbike dran bleibt, der ist in meinen Augen praktischer. Du bist flexibler im Alltag, weil du keine lose Adapterstange hast. Bei uns ist sie ja wirklich abnehmbar, bei anderen Herstellern, Praschberger hast du schon erwähnt, da gibt es ja auch andere Systeme, die immer einen Grundhalter im Rollstuhl befestigen, den man zwar auch entfernen kann, aber das überlegt man sich doch dreimal, ob man das macht.
Richtig. Ja, und du hast also, weswegen ich auch den anderen Adapter besser finde, ist genau, was du sagst, du hast alles am Handbike.
Ja.
Das heißt, wenn ich zum Einkaufen, also ich fahre zwar auch gerne Touren, ne, habe ich auch schon drüber gepodcastet, da ist es ja im Prinzip egal, außer die Situation, die ich jetzt geschildert hatte irgendwie. Aber was ich eben halt besser finde, ist, wenn ich irgendwo mit dem Handbike zu einer Kneipe fahre, weil ich mich mit Freunden treffen will, dann bleibt das Handbike draußen mit dem ganzen Gedöns und ich habe nichts mehr am Rollstuhl.
Genau.
Selbst der abnehmbare Adapter an dem Rollstuhl ist ja, wo bleibe ich dann damit?
Richtig. Ja.
Also insofern war für mich eben diese Entscheidung ganz klar. Das sind so die Punkte, aber das ist eben halt Lebenssituation oder was man auch damit machen will. Ne?
Mhm.
Und also das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Also da kann man ja gar keine Empfehlung geben, finde ich.
Doch, kann man schon, wenn der Kunde sagt, er hat mehrere Rollstühle oder er kriegt demnächst einen neuen Rollstuhl, dann tendiere ich eher dazu, ihm den Frontadapter zu empfehlen, weil ich den ja einstellen kann.
Ah, okay. Mhm. Mache ich tatsächlich auch. Ich habe mein Handbike auch so eingestellt, dass ich mit mehreren Stühlen fahren kann.
Ja.
Weil ich habe ja den alten Helium noch, mit dem fahre ich dann irgendwie, wenn es ein bisschen robuster sein soll und ich meinen guten neuen Rollstuhl schonen möchte, dann fahre ich dann mit dem Helium. Also insofern, das geht tatsächlich. Also das ist ganz gut.
Ja, und das geht eben mit so einem Starrahmenadapter nicht. Da hat man zumindest sehr viel mehr Rüstaufwand, sehr viel mehr Teile, die man dann nachrüsten muss bei den anderen Rollstühlen. Und ja, das ist einfach die Flexibilität, die wir damit haben. Auch mit verschiedenen Klemmen. Wir klemmen ja voll ums Rahmenrohr rum und wir können zwischen 23 und 37 mm Rohrdurchmesser alles klemmen, was es da so gibt.
Ah ja, okay. Ja, spannend.
Ja. So, dann waren wir bei der Längenabmessung, also wie weit sollte
der lange Arm
die Kurbel weg sein.
Genau.
Und ein weiterer Punkt ist die Kurbelfreiheit zu den Knien. Für mich ist eigentlich immer entscheidend, dass das Tretlager, also da der Punkt, worum sich die Kurbeln drehen, auf gar keinen Fall höher sein sollte als die Schulter. Dann wird es nämlich auf die Dauer sehr anstrengend. Dieser Druck über Schulterhöhe raus ist sehr anstrengend und ermüdet die Muskulatur recht schnell. Viele Anfänger kurbeln tendenziell sehr hoch, weil sie Angst haben, sich beim Kurbelfahren mit der Kurbel auf die Knie zu schlagen.
Mhm, ja.
Viele erfahrene Handbiker gehen diesen Kompromiss ein und senken ihren Kurbelpunkt immer weiter ab, sodass sie nur noch ein, zwei Finger breit über den Knien haben mit den Kurbeln und wissen halt, in der Kurve
nicht kurbeln.
Kurbeln sie entweder nicht ganz durch, je nach Schaltung können sie auch nachsetzen, wenn sie eine Kettenschaltung haben mit Freilauf, also die Kurbel ein Stück zurückdrehen und dann wieder vorwärts kurbeln.
Oder nicht so, dass ich das nicht kennen würde.
Oder sie nutzen den Schwung in der Kurve oder beim Manövrieren nutzen sie sowieso die Greifringe. Ja. Also wenn es ganz eng vor und zurück geht. So, und von daher versucht eigentlich fast jeder im Laufe der Zeit, das für sich angenehm und wenig anstrengend zu gestalten, das heißt den Kurbelpunkt abzusenken.
Ja, ich habe auch einen relativ niedrigen Kurbelpunkt. Ja. Also wenn ich noch irgendwas auf dem Schoß liegen habe, dann geht gar nichts mehr und ich muss dann immer aufpassen. Also ich habe einen relativ tiefen Kurbelpunkt schon von Anfang an gehabt. Aber übrigens, auch da muss ich wieder sagen, habe ich überhaupt nicht irgendwie gewusst, dass man das auch einstellen sollten, können sollte. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass das bei meinem Handbike schon geht.
Weil das ist, das einzustellen?
Ja.
Kann ich dir so nicht sagen, das ist nicht da, aber über den Adapter kannst du ja ein bisschen was einstellen und Sopo bietet ja auch eine Variante an, wo man die Kurbelhöhe oder die Tretlagerhöhe einstellen kann.
Ja, das ist aber neu. Also ich habe das Vorgängermodell, okay. Da konnte man das noch nicht bei dem Handbike. Mhm.
Ja.
Die haben das irgendwann mal nachgerüstet, das stimmt.
Eine Randbemerkung mal eben für alle rollstuhlfahrenden Eltern oder werdenden Eltern, bitte kommt nicht auf die Idee und schnallt euch euer Neugeborenes im Babybjörn vor den Bauch und fahrt dann Handbike.
Das würde bei mir noch nicht mal platztechnisch gehen. Weil ich habe ja einen eigenen Babybauch immer dabei. Aber den hatten wir ja auch in der letzten Sendung schon.
Den Babybjörn.
Den Babybjörn, der mich hier schön im Rollstuhl hält.
Ja. Nein, diese Fragen, die kommen tatsächlich. Wie kann ich denn jetzt mein Kind befördern? Kann ich das irgendwie im Babysafe auf dem Gepäckträger mitnehmen? Mm-mm, auf gar keinen Fall.
Nee,
bitte sowas nicht machen.
Ah ja, okay. Ein wichtiger Hinweis, finde ich. Nicht meine Problemlage, aber vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die das wissen möchten.
Da kommt dann dieser Rollikup sehr zum Tragen. Den gibt es ja auch als quasi Fahrradanhänger für Kinder zum Mitnehmen oder Haustiere oder sowas. Und da sind die doch sehr viel sicherer drin aufgehoben als vermeintlich sicher direkt vorm Bauch.
Ja, also du meinst, dass man einen Kinderfahrradanhänger auch an den Rollstuhl hinten anschneiden kann und da gibt es ja so eine Kupplung für, die ist jetzt noch nicht so lange am Markt. Ne?
Ja, genau.
Ah ja, okay, auch wieder eine Erkenntnis mehr, ja.
Ja, dann ist die Frage der Radgröße auch immer, wird natürlich immer gestellt, je größer das Rad, umso vermeintlich leichtgängiger rollt es ab, ist tatsächlich so, aber wenig messbar. Es läuft natürlich ruhiger auf schlechtem Untergrund. Also je schlechter der Untergrund, den man befahren möchte, umso positiver macht sich ein großes Handbike-Antriebsrad bemerkbar.
Mhm.
Trotzdem sehe ich im Alltag zur überwiegenden Anzahl 20 Zoll Räder.
Habe ich auch.
Einfach weil man damit flexibler ist, wenig Platzbedarf hat, wendig ist.
Ne? Mein Praschberger hat tatsächlich ein ganz, ganz großes Antriebsrad.
Ja, damit fährst du wahrscheinlich auch nicht so gerne in Fahrstuhl. Mit dem kleinen 20-Zoll-Rad eher.
Oder in der S-Bahn.
Oder in der S-Bahn, ja genau. Aber das sind ja dann so diese Alltagsdinge.
Mhm.
Und je größer das Antriebsrad, umso sportlicher wird's. Also für einen reinen Sporteinsatz würde ich natürlich keinen 20-Zoll-Rad empfehlen.
Nee, klar.
Sondern eher 24 oder 26 Zoll. Und für den Alltagseinsatz, der überwiegende Anzahl unserer Versorgung ausmacht, hat sich ein 20-Zoll-Rad sehr bewährt.
Mhm.
Spätestens dann, wenn man es mit einem unterstützenden Elektromotor haben möchte, weil der Motor mit kleinerem Antriebsrad und gleicher Akkukapazität eine größere Reichweite hat als beim großen Rad.
Du siehst mich jetzt gerade erstaunt.
Genau, so haben wir auch geguckt am Anfang und mussten uns das auch erstmal ermitteln, woran liegt denn das? Also ein Elektromotor hat einen günstigen Wirkungsgradbereich und den hat er nicht bei geringer Drehzahl, sondern eher bei hoher Drehzahl. Das heißt, je schneller so ein Motor läuft, umso geringer ist die Stromaufnahme. Und beim Anlaufen, das kennt jeder, der mal einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine hat anlaufen lassen mit ganz geringer Drehzahl, da knurrt der Motor.
Stimmt.
Und im Prinzip macht ein Handbrake-Motor nichts anderes. Also die Stromaufnahme geht rauf, alles wird heiß, irgendwann fängt es an zu qualmen. Und so richtig schön ist das weder für den Akku noch für den Motor. Mit einem kleinen Rad muss der Motor sich auch weniger anstrengen. Also er hat eine höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit. Und der Hebel, gegen den der Motor arbeiten muss, ist kürzer, weil der Hebel der Abstand ist von der Radmitte bis zum Boden.
Ja, stimmt. Mhm.
Also
leuchtet ein. Mhm. Wenn man drüber nachdenkt, könnte man dann, aus der kommen. Ne?
Dann ist das durchaus nachvollziehbar. Ist ja das Schöne.
Ja, spannend.
Ja.
Ja. Ja, und die Nabenmotoren sind ja auch tatsächlich irgendwie luftgekühlt und da ist ja die höhere Drehgeschwindigkeit dann ja auch von Vorteil. Ne?
Im Regen sind sie auch wassergekühlt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist wahr, ja. Obwohl man mir sagte, irgendwie, ich bin ja, als ich in die Alpen gefahren bin, hatte man mir den Tipp gegeben, dass der Motor irgendwann ausfallen wird, was er auch gemacht hat. Mhm. Irgendwie so, gerade wenn man ganz steile Anstiege hochfährt und ich sollte dann nicht auf die Idee kommen, mit meiner Wasserflasche versuchen, den Motor runterzukühlen. Das wäre keine gute Idee.
Nee, Strom und Wasser ist nicht so.
Nee, und der saugt dann durch irgendwelche Ritzen Wasser rein und dann geht er eben ganz schnell kaputt irgendwie so. Und habe ich dann auch vorsorglich nicht gemacht. Ich habe dann halt immer brav gewartet, bis er wieder meinte, er könnte mich die nächsten 50 Meter die.
Hast du einen Fächer mitgenommen und dann so schön.
Ja, genau. Ja. Nein, es ist mir leider nicht eingefallen. Hätte ich mal machen sollen.
Ja, so einen richtig schönen, so einen alten Netzfächer, ne? So ein.
Ja, oder irgendwie so zum Grill anzünden, so ein Ventilator irgendwie so, dass man dann irgendwie. Aber ich muss sagen, das war zwar am Brenner wirklich nervig, dass ich da immer nur, ich bin immer so knapp 70 Meter weit gekommen. Also quasi immer von einer Hauseinfahrt bis zur nächsten, um von der Straße runterzukommen. Mhm. Es war aber immer sehr schön, weil das Wetter war noch einigermaßen gut zu dem Zeitpunkt und ich konnte dann wirklich die Aussicht genießen. Also ich habe da echt gestanden und habe da irgendwie rumgeguckt und dachte, oh, wie schön ist das hier. Ne? Also man muss das dann immer positiv wenden, auch wenn das eigentlich gerade total blöd war, dass man nicht weiterkam irgendwie.
Ja, genau. Aber gut. Wir sind ja jetzt in der Fastenzeit und Pessimismus, Fasten ist, glaube ich, ausgerufen worden.
Ah, okay.
Ja? Ja. Und die am Rande erwähnen, die evangelischen Gläubigen, die haben die katholischen Gläubigen zu einem 7-wöchigen Papstfasten aufgerufen.
Das war echt?
Total super. Ja. Kommt einfach mal rüber, da gibt's keinen Papst und dann macht ihr mal 7 Wochen Papstfasten.
Ah, super. Naja,
ja. Gut.
Also Fahrrad. Denn was für mich noch ein wichtiges Thema war Bremse und tatsächlich auch Bereifung.
Mhm. Gut, Bremse, fangen wir damit mal an. Serienmäßig sind die Handbikes von uns immer mit 2 Bremsen ausgestattet. Und das sieht so aus, du hast eine Felgenbremse und eine Scheibenbremse. Die Scheibenbremse ist hydraulisch.
Mhm.
Ganz bewusst, das ist das deutlich hochwertigere System gegenüber einer seilzugbetriebenen Bremse. Und die Ausfallquote bei einer hydraulischen Scheibenbremse ist wesentlich geringer. So einen Bowdenzug kennst du vom Schalten auch. Der kann dir mal reißen und dann ist nichts mehr mit Bremsen. Und dass mal so eine Scheibenbremse kaputt geht, ist extrem unwahrscheinlich. Der Hydraulikschlauch, der verträgt viel, viel mehr, ist also viel knickresistenter. Abreißen kann da auch nichts als so eine Bowdenzugbremse. Und
ja, mir ist schon öfter mal ein Bowdenzug gerissen. Und einmal hatte ich auch wirklich eine haarige Situation. Da habe ich gerade in Hamburg auf einer großen Kreuzung wollte links abbiegen, hatte aber Gegenverkehr, konnte also nicht. Und in dem Moment, wo ich jetzt das Rad bremsen wollte, um nicht in den Gegenverkehr reinzufahren, ist mir der Bordenzug gerissen. Und das Fahrrad hatte leider nur diese eine Bremse. Also das war für mich schon eine etwas heikle Situation.
Also ein Handbike muss mit 2 Bremsen ausgestattet sein. Du brauchst, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen, 2 unabhängige Bremsen.
Und wenn du mit einer, hatte das damals nicht.
Wenn du mit einer Radstandsverlängerung fährst, kannst du ja auch die Rollstuhlbremse nicht nutzen. Es sei denn, du hast eine zusätzliche Bremse, das geht ja auch. Aber meiner Meinung nach gehört ans Handbike auf jeden Fall eine 2. Bremse. Was heißt meiner Meinung nach, ist so. Da gehört eine 2. Bremse ran. Und da kann man sich jetzt streiten, ist eine Feststellbremse auch als Fahrbremse nutzbar? Wir bauen sie so, dass sie als Fahrbremse auch nutzbar ist. Aber du hast am Kurbelgriff dann nur eine. Sicherer sind zwei Bremsen.
Genau, und bei mir war das tatsächlich zu dem Zeitpunkt so, dass da nur eine war. Und ich habe mein Handbike dann umgebaut und ich habe jetzt genau diese Konstellation, die du auch hast. Also eine Scheibenbremse mit, da laufen sogar die manuelle Bremse, also die mit Seilzug drauf und auch die Öldruckbremse. Mhm. Und die manuelle Bremse ist eben halt so, dass ich da auch eine Feststellbremse habe, also ja, zum Parken.
Ja, mhm, genau. Wir bieten auf Wunsch drei Bremsen an, eine Feststellbremse, das wäre dann die Felgenbremse, und zwei Bremskolben auf der Scheibenbremse, die dann aber beide hydraulisch betätigt sind.
Ja, okay. Mhm.
Und die Feststellbremse, die ist schon sehr praktisch, um das Ankoppeln zu erleichtern. Gerade für die, die nicht so viel Kraft haben, ist es so, die bremsen das Handbike, fahren dann ran mit ihrem Adapter, bereiten sich den soweit vor und dann kommt ja der Moment, wo der Rollstuhl angehoben werden muss. Entweder drückt man am Handbike weg oder wenn man die Kraft nicht hat, dann kann man gegen das gebremste Handbike mit dem Rollstuhl anfahren. Das Ganze stellt sich auf, macht Klick und das ist
ja also so mache ich das.
So machst du auch, okay, ja. Jo. Ja, und Bereifung ist natürlich abhängig. Zum einen von der gewählten Schaltung, ist leider so. Also bei einer 11-Gang-Kettenschaltung kannst du keine allzu breite Mountainbike-Bereifung fahren, weil dann einfach die großen Ritzel, also die kleinen Gänge, blockiert werden durch die nach außen überstehende Bereifung. Mhm. Das ist sehr stark abhängig vom Handbike-Typ. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit einen neuen Handbike-Typ rausgebracht, das Husky. Das ist ein reines E-unterstütztes Handbike. Da haben wir es so gelöst, dass wir die vollen 11 Gänge schalten können, auch mit der Schwalbe SmartSAM Sport mit, ich meine, 2,25, müsste ich mal ins Maßblatt gucken, also auf jeden Fall über 2 Zoll Bereifungsbreite.
Ah, okay.
Das ist dann schon sehr schön, habe ich vorne im Ausstellungsraum. So. Ja. Einen schmalen Mittelsteg sollten sie alle haben, damit der Rollwiderstand auf glattem Asphalt gering ist und die Bereifung nicht anfängt zu sinken. Wenn du jetzt so ein richtig derbes Blockprofil hast, ohne Mittelsteg, dann fängt das eben an, so ein panzerähnliches Laufgeräusch zu.
Also ich habe ein relativ derbes Profil auf dem Handbike, aber ich habe auch den Mittelsteg.
Ja.
Ich weiß gar nicht, welche Reifen ich fahre. Außerdem aber auch Schwalbe. Aber welchen Reifen weiß ich gerade gar nicht.
Ja, Pannenschutzanlage sollte drin sein, auch wenn die Gewichtsbelastung vorne viel geringer ist und da weniger platte Reifen entstehen als hinten bei den Antriebsrädern des Rollstuhls. Trotzdem ist natürlich doof, wenn man unterwegs anhalten muss wegen platten Reifen.
Das war. Hatte ich schon. Das ist wirklich blöd. Ich hatte natürlich nichts zum Reparieren dabei und bin dann auf den platten Reifen nach Hause gefahren. Gott sei Dank war es nicht so weit weg. Mhm. Und auf den Fahrradtouren hatte ich natürlich irgendwie alles doppelt mit.
Ja.
Ich hatte eine Decke mit, ich hatte Schläuche mit, Flickzeug. Mhm. Da habe ich es aber dann, toi, ich klopfe mal auf Holz, nicht gebraucht. Irgendwie, das war gut.
Ja. Dann bleiben wir nochmal eben bei den rein manuellen Bikes. Mhm. Da ist dann Schaltung ein großes Thema. Früher waren Nabenschaltungen total verpönt oder eben nur im Kinder- und reinen City-Bereich verbreitet. Die sportlich Ambitionierten sind ausschließlich Kettenschaltung gefahren. Und lange Zeit war die 3x9, also 27 Gramm Kettenschaltung, so verbreitet. Weniger haben wir da auch nicht verbaut. Also es gibt da auch 21 oder 24 Gang Schaltungen, die aber sehr technisch sehr einfach sind, nicht so robust, nicht so lange halten. Also 3x9, die hatten wir in der Basisausstattung schon immer drin. Und mehr interessieren sich Kunden für Nabenschaltungen. Einfach weil sich weniger verstellen kann. Du hast weniger Verschleißteile außen liegen. Das muss viel weniger gepflegt werden. Und du kannst dann, was der Riesenvorteil ist, im Stand schalten.
Mhm. Das stimmt. Das empfinde ich tatsächlich auch als Nachteil bei meiner Kettenschaltung.
Ja.
Weil ich vergesse ständig bei der Ampel die Gänge runterzuschalten.
Ja, da bist du in guter Gesellschaft. Und wenn man das eben lockerflockig überspielen kann, dadurch, dass man sagt, ist mir egal, ich schalte jetzt runter. Oder jetzt bei den neuesten Bikes ist es eine im Grundpreis enthaltene Nabenschaltungsautomatik, die schaltet ihr dann sowieso runter. Das ist dann natürlich ganz praktisch, da musst du dir um nichts mehr Gedanken machen.
Also es gibt eine Automatikschaltung mir bis jetzt entgangen.
Die i2 von Shimano, die funktioniert wirklich gut. Man kann sie ausschalten, also dann auf Taster die Gänge selber wechseln. Die ist selbst lernt, also die passt sich tatsächlich deinem Anforderungsprofil an.
Oh wow.
Ja, das dauert zwar so etwa 200 Kilometer, aber dann kommen die Schaltpunkte genau da, wo man sie haben möchte.
Oh, krass.
Das schafft die. Mhm.
Ja, und wenn man also ich würde heute tatsächlich auch gerne auf eine Nabenschaltung umsteigen, aber solange das Bike läuft, läuft's.
Ja. Ja. Und den Nabenmotor in Verbindung mit einer Nabenschaltung gibt es ja nicht mehr. Also es gab eine Zeitung von Bionics, eine Dreigang-Nabenschaltung oder auch als Zweigang-Fliehkraftautomatik. Das lief ganz gut. War nicht das Hochwertigste, aber hat funktioniert. Mhm. Auch problemlos funktioniert. Und jetzt mit der neuen Handbike, Elektro-Handbike-Generation, dem Husky, haben wir ja den Motor aus der Nabe rausgenommen. Das ist ein Mittelmotor. Und da sind wir dann unten sowieso komplett frei, was die Schaltung angeht, ob Kette oder.
Ja, das war ja damals schon mein Wunsch, irgendwie, als ich über die Alpen gefahren bin, irgendwie so einen Motor zu haben.
Ja,
aber hat dann ja leider nicht geklappt.
Du warst ja so ungeduldig. Du wolltest ja keine 5 Jahre warten, du wolltest ja 2 Jahre.
Ja, man hatte mir von einer anderen Firma ja versprochen, dass ich so ein Fahrrad bekommen würde, aber dann hat man das ja doch nicht auf die Straße gekriegt irgendwie. Und insofern war ich dann so ein bisschen doch auf meinen Nabenmotor angewiesen. Aber hat dann ja auch geklappt. Wieder erwarten.
Teilweise dann eben 50 Meter.
Genau. Das Problem wurde mir ja prophezeit und es trat auch ein. Und jetzt im Nachhinein denke ich, oh, war doch auch cool. Also in dem Moment, als es war, war es natürlich wirklich blöd. Weil wenn man dann da an der Straße steht und nicht weiterfahren kann, weil der blöde Motor nicht will, das ist schon eine doofe Situation. Aber jetzt im Nachhinein gehört das alles dazu zu der Tour. Irgendwie, es war spannend. Ja, aber tatsächlich würde ich beim nächsten Handbike darauf achten, dass das irgendwie getrennt ist.
Ja. Ja, was noch? Also Gepäckträger, klar, das ist dann auch ein Ausstattungsdetail, was viele gerne haben. Logisch. Schutzblech ist hier jetzt zwar keins dran, aber in der Grundausstattung sind Schutzbleche mit dabei, genauso wie Beleuchtung. Mhm. Das muss sein.
Naja, klar, wenn du ein Straßenfahrrad haben willst, musst du Beleuchtung haben. Und macht ihr Akkubeleuchtung oder wie macht ihr das?
Wir haben eine Akkubeleuchtung, die bei den elektrounterstützten Handbikes entweder einen eigenen hat. Das ist dann eine einfache Lenkerklemmlampe, die wir aber am Handbike-Gerüst selber unterbringen. Oder über den Akku des Motors gespeist. Mhm. Das erfordert aber eine gesonderte Verkabelung und ist entsprechend teuer, liegt so bei 120 Euro Aufpreis und leuchtet auch nicht heller als eine Lenkerklemmlampe.
Aber wenn man noch Akkusaft im Akku hat, kann man leuchten. Während aber es ist auch wirklich besser geworden. Ich habe früher, als ich noch Fußgänger war und Fahrrad gefahren bin, hatte ich auch immer diese Akku-Klemmleuchten und da war es Ding immer genau in dem Moment alle, wo ich gerade im Dunkeln durch den Wald gefahren bin. Also das war wirklich schrecklich.
Ja, das waren aber früher auch Halogenlampen, die ziemlich viel Strom gezogen haben.
Ja, mittlerweile klar, das ist mit den LED-Dingern ist das alles viel besser geworden.
Ja. Und die haben ja auch alle eine Anzeige. Also die müssen eine Anzeige haben, ansonsten sind sie für den Straßenverkehr nicht zugelassen.
Ja, das ist auch richtig, aber das nützt dir die Anzeige, wenn du dann draufsteigst und dann merkst, oh stimmt. Scheiße, die Anzeige zeigt an, ist gleich Ende
gelassen. Hättest du mal geladen.
Hilft dann auch nichts. Nee. Ah ja, okay.
Ja, also Licht gehört mit dazu.
Logisch eigentlich, ne? Ich sehe bei euch jetzt nur oben, das ist ja jetzt auch eine, das ist so ein, das ist ja keine Kettenschaltung hier mehr, ne? Richtig, sondern das ist ja, deswegen habt ihr oben auch nur ein Kettenblatt, ne?
Ja, das kann man natürlich auch kombinieren mit 2 oder 3 Kettenblättern oben. Dann kommt unten wirklich so ein Kettenspanner rein, wie bei einer Kettenschaltung. Mhm. Das geht. Kommt selten vor. Also diese Elfgänge, die sind so gut gestuft. Und ehrlicherweise muss man dazu sagen, eine 27-Gang-Kettenschaltung hat 14 Gänge, maximal 16, je nachdem.
Naja, Überlappung darfst du ja auch nicht fahren.
Und die anderen Gänge, die sind dann halt doppelt vorhanden, ne? Oder einfach mehrfach vorhanden. Und die Gangspreizung, darum geht's ja immer, ist der erste Gang schön kurz übersetzt und der letzte Gang als Fahrgang für hohes Tempo schön lang übersetzt. Da ist bei so einer Elfgang-Schaltung, ja, das ist, ich würde mal sagen, für den Alltagsfahrer bei weitem ausreichend. Mhm. Was man verändern kann durch dieses eine Kettenblatt, ist das generelle Übersetzungsverhältnis. Also eher eine hohe Kurbelfrequenz oder viel Kraft, das heißt geringe Kurbelfrequenz bei hohen Geschwindigkeiten. Und das passen wir dann an zum einen über ein größeres oder kleineres Kettenblatt oben oder die Ritzelgröße unten am Eingang der Nabe.
Ah ja, okay. Mhm.
Dann gibt's noch das Thema Mountain Drive, also ein zusätzliches Planetengetriebe, was oben am Tretlager eingebaut ist, um Kriechgänge zu haben. Also wirklich 2,5:1 untersetzt, wie Geländewagen, so ein Schneckengang. Ja, um bei ganz geringen Geschwindigkeiten mit wenig Kraftaufwand und hoher Kurbelfrequenz fahren zu können. Kann man auch als Overdrive bekommen. Da ist dann 1,5:1 übersetzt. Also das Übersetzungsverhältnis nochmal um 50% verlängert. Nimmt natürlich der Kraftaufwand zu, aber die Kurbelfrequenz ab.
Um schneller fahren zu können.
Um mit geringer Kurbelfrequenz höhere Geschwindigkeiten fahren zu können. Darum geht's ja immer. Also wer da viel Kraft hat und eben mit hohem Kraftanteil fahren möchte und nicht mit schnellem Kurbeln, der ist damit dann ganz gut bedient.
Ja. Mir wäre ja eher der Berggang wichtig, dass ich dann besser die Berge hochkomme, weil das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das geht. Aber ich glaube, das geht bei meinem auch gar nicht. Das ist bei euch wahrscheinlich irgendwie.
Nö, also einen Mountain Drive kriegst du bei ziemlich jedem Handbike angebaut. Ah, also von jedem Handbikhersteller.
Ah ja, okay, dann muss ich da nochmal gucken. Mhm. Weil ich plane ja noch eine neue Tour, aber ich weiß noch nicht wann. Weil mein Kompagnon leider im Moment gerade ein bisschen ausfällt.
Okay. Und dann wieder die gleiche Tour?
Nee, wir würden, gleiche Tour nicht. Also wir wollten jetzt irgendwie von Salzburg nach Grado fahren, auch über die Alpen. Das ist so der nächste Plan. Mhm. Hoffentlich klappt das auch noch.
Ja. Gut. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über manuelle Handbikes gesprochen.
Ja.
Wobei Handbike, das ist ja auch nicht so richtig. Das ist ja die eigentlich eine Verkaufsbezeichnung gewesen mal von einem Hersteller.
Aha.
Und korrekt sind das alles manuelle Rollstuhlzuggeräte.
Ja, stimmt.
Mit und ohne E-Unterstützung gibt es sie. Und die Gesamtgruppe umfasst die Rollstuhlschub- und Zuggeräte. 1899-04-0, das sind die Zuggeräte und am Ende, das wären dann die Schubgeräte, die von hinten schieben.
Aha, also die diese Hilfsmittelnummer.
Von der Produktgruppe, also ein Hilfsmittelnummer unsere Dinger nicht und sind aber trotzdem übernahmefähig, weil sie eine eindeutige Zweckbestimmung haben und CE-konform gefertigt werden und so weiter. Von daher ist ja der Hilfsmittelkatalog kein Ausschlusskriterium, sondern nur eine Orientierungshilfe, mehr nicht.
Ah ja, und ihr unterstützt auch, weil ich persönlich kenne das auch. Also ich habe leider mein Handbike nicht von der Kasse übernommen bekommen. Mhm. Das ist ja auch mal ein großes Thema, weil du hattest ja vorhin schon gesagt, irgendwie so ein Handbike ist ja nicht ganz billig. Mhm. Das irgendwie über die Kasse finanziert zu bekommen, ist ja auch nicht jedem gegeben. Helft ihr dabei?
Ja. Also die Hilfe sieht so aus, dass wir erstmal bei der Erprobung eine ausführliche Dokumentation machen. Das heißt, ein Video ist mit dabei. Es ist ein Foto, so mache ich das zumindest, der wird dann in den Erprobungsbericht, den ich schreibe, mit reingezogen, dass der Sachbearbeiter sich ein Bild machen kann. Erstmal sieht er, okay, es ist tatsächlich erprobt worden. Und dann sieht er auch das Erprobungsergebnis. Mhm. Dass er das Video zugeschickt oder zur Verfügung gestellt bekommt, ist oft aus technischen Gründen nicht ganz einfach, aber es ist möglich.
Ah ja, Deutschland 2020, meinst du?
Hat unterschiedliche Gründe.
Ja, müssen wir nicht weiter ausführen, wir sind hier kein Technik-Podcast. Nee.
Also ich kann ja nur versuchen vorzubereiten und die größtmögliche Hilfestellung bereitstellen.
Ja, natürlich. So. Und das finde ich ja super.
Und was daraus gemacht wird, wer was nutzt, wer mich dann auch im Nachhinein fragt, ja, das sehen wir dann. Ja, okay. Oft sind es dann tatsächlich auch Sachbearbeiter, die bei mir anrufen und rausgefunden haben, Mensch, der Blank, der war da bei der Erprobung mit dabei. Haben Sie denn da nichts geschrieben? Ja, doch, natürlich habe ich was geschrieben. Ja, ich habe hier nichts. Wo ich mich dann auch frage, ist es nicht zur Verfügung gestellt worden? Ging das aus technischen Gründen nicht? Oder wo ist da der Grund? Oft nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Aber spätestens, wenn dann der Sachbearbeiter bei mir anruft, stelle ich ihm die Dokumentation selbstverständlich zur Verfügung. Die muss ich mir natürlich freigeben lassen von dem Versicherten mit so einem extra Formular. Aber das ist alles wasserdicht, machen wir. Und dann ist gut. Und in der Regel ist damit zu rechnen, dass die Krankenkasse im ersten Schritt ablehnt. Oder eine Alternative vorschlägt, wie ein Elektrorollstuhl zum Beispiel.
Ja, das haben sie mir auch angedroht. Hm.
Da geht's dann eben in den Widerspruch. Mündliche Ablehnungen sind nicht rechtskräftig und dienen in meinen Augen dazu, den Kunden dazu zu bewegen, seinen Antrag zurückzuziehen. Ja. Oder ihn halt einfach nicht weiter bearbeiten zu müssen. So ganz korrekt ist das nicht. Also es sollte schon eine schriftliche Reaktion seitens der Krankenkasse erfolgen. Und dann kommt es ganz genau auf die Ablehnungsgründe an. Wenn zum Beispiel die Krankenkasse reinschreibt, das ist gar kein Hilfsmittel im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung, dann kann man sehr gut darauf antworten, weil es natürlich ein Hilfsmittel im Sinne der GKV ist. Dafür gibt es Bundessozialgerichtsurteile, da muss man sich gar nicht zanken, sondern einfach nur das richtige Urteil parat haben. Und
hatte ich wohl offensichtlich nicht.
Vielleicht hast du einfach zu schnell aufgegeben und hast dich da abwimmeln lassen, ich weiß es nicht.
Ja, ich war sogar vor Gericht, aber also sie haben mir dann einen Kompromiss angeboten, wo dann aber das, also es ging auch um den Rollstuhl und um das Handbike irgendwie und ja, wir haben uns dann geeinigt. Ich hätte mal durchziehen sollen im Nachhinein. Ich hatte damals einfach keine Kraft mehr. Darauf bauen die ja auch irgendwie. Und ich hatte leider nicht so einen kompetenten Menschen an der Hand, wie du es bist.
Ja, also wie gesagt, ich kann so ein bisschen unterstützen, kann ich. Ich kann nicht dafür sorgen, dass da ein Knopf gedrückt wird und dann gibt's eine Genehmigung. Das wäre.
Nee, das ist klar.
Aber wir haben eine Genehmigungsquote, die liegt deutlich über 50%, teilweise 70-80%, je nach Krankenkasse. Und das ist schon mal sehr erfreulich. Bei Kindern und Jugendlichen sowieso sehr einfach, weil da aber auch noch der Punkt der Integration in die Gruppe Gleichaltriger gilt. Das ist ja bei Erwachsenen dann nicht mehr so, dass die Krankenkasse das bezahlen müsste, sobald das in der Begründung drin steht, dass man gerne mit Freunden oder mit einem Partner zusammen fahren möchte, dann sagt die Krankenkasse, das ist nicht mehr unsere Verpflichtung, das zu versorgen. Versuchen Sie es mal beim Sozialhilfeträger. Nicht so schön. Nee, nicht so schlau mit dem Offenbarungseid, den du dann leisten musst und so. Das ist alles nicht so schön. Und von daher, es gibt ja genug Gründe, die für ein Handbike, egal ob jetzt manuell oder eh unterstützt, sprechen. Das wäre dann eben die Erledigung der Alltagsgeschäfte. Selbstständig.
Habe ich tatsächlich versucht, bin ich nicht mehr durchgekommen.
Hinzukriegen, das ist ein Punkt. Dann Erhalt der physiotherapeutischen Behandlungserfolge, gerade der oberen Extremität und des Rumpfes. Und Prophylaxe ist auch nicht unwichtig, also gerade Schonung der Schultergelenke, wenn du die gleichen Wege, schaffst du nicht, aber wenn du viele Wege mit dem manuellen Rollstuhl zurücklässt, dann schädigst du die Schulter. Eine komplette Immobilität durch einen Elektrorollstuhl ist aber auch keine Alternative, weil du dann gar nicht mehr trainierst. Also genau. Ist das eigentlich so dieser Zwischenbereich, du trainierst, ohne dich zu überlasten und erhältst dich dabei gesund, hat ja auch viele kreislauffördernde Effekte, Herz-Kreislauf-System wird ja sehr gut trainiert dadurch und ja, also es gibt.
Das waren auch meine Argumente, leider hat es irgendwie vor Gericht nicht gezogen. Also die Richterin hat mir tatsächlich empfohlen, das Angebot der Kasse anzunehmen. Aber wie gesagt, ich hätte halt durchziehen sollen, irgendwie im Nachhinein ärgere ich mich natürlich. Ne?
Ja, und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, wenn man keinen Kostenträger findet, aber sinnvollerweise so ein Hilfsmittel haben möchte und sich da selber nicht leisten kann, dann gibt es den Stiftungsfinder. Und du gibst dann einfach bei diesem Stiftungsfinder im Internet, ich glaube, es sind mittlerweile fast 15.000 Stiftungen, die gelistet sind, du gibst dein Ziel, dein Wunsch, das zu fördernde Gerät, das gibst du da ein und dann werden dir ja automatisch die in Frage kommenden Stiftungen ausgespuckt. Und es gibt da so eine ganz paradoxe Situation. Elfmeter-Stiftung in Düsseldorf war die erste, die damit so richtig angefangen hat. Die werben seit etlichen Jahren auf ihrer Startseite mit einer Rollstuhlfahrerin, die ins Fußballstadion guckt. Und das suggeriert schon, Mensch, hier sind Geldgeber, die bereit sind, Rollstuhlfahrer oder Menschen, die Hilfsmittel brauchen, zu unterstützen. Und die Gelder werden nicht abgerufen.
Was?
Muss man sich mal vorstellen. Weil wahrscheinlich einfach so der klassische Weg.
Ich wusste das bis jetzt auch gar nicht, dass das eine Möglichkeit ist.
Ja, sehr intensiv beschritten wird und der klassische Weg ist eben die Krankenkasse anzugehen und wenn die nicht will, sich dann mit der Krankenkasse zu streiten. Übrigens, wenn du in so einem Verfahren drinsteckst, du kannst jederzeit sagen, okay, das lassen wir jetzt. Ein Hilfsmittel kann beliebig oft neu beantragt werden. Das wissen auch viele nicht.
Ah, okay.
Bevor man sich da ewig und 3 Tage streitet und das komplett versandet, kann man es dann mit einem neuen Rezept erneut beantragen.
Ah ja. Gut, dass ich hier bin, ne? Es lohnt sich immer wieder zu dir zu kommen.
Also gerade bei Handbike ist das Thema, wie kriege ich es denn durch? Ja, fast, also zumindest gefühlt 30% der Zeit, die ich mit der eigentlichen Beratung verbringe. Plus die Nachbearbeitung, wenn es dann um Widerspruchshilfe geht und so weiter. Das kommt ja nochmal obendrauf. Also teilweise ist das 50% der Arbeitszeit, bis dann so ein Handbike wirklich beim Versicherten steht. Aber boah, umso größer die Freude, wenn es dann geklappt hat.
Ja, das stimmt allerdings. Also, ja, ich hatte das Glück, dass ich ein Gebrauchtes gekauft hatte, was aber quasi fabrikneu war, weil derjenige, der das damals gekauft hatte, nicht genutzt hat. Mhm. Also insofern habe ich nicht ganz 7.000 Euro bezahlt. Irgendwie. Also insofern war es letztendlich noch okay. Aber
trotzdem stolzer Preis und das kann sich eben bei weitem nicht jeder erlauben. Nee, absolut erlauben.
Nicht. Nee. Also das ist schon, wenn man das selber bezahlen muss, wirklich ein Luxusgut. Und wenn man denkt, was ein normales Fahrrad kostet, irgendwie ist das schon exorbitant viel, viel mehr. Ne?
Also vom Preis her ja, aber es ist ja für den, vom Nutzen her, es ist kein Luxusgut.
Nee, das ist für dich ja,
ja, klar. Also ein absolut alltagsrelevantes Hilfsmittel.
Absolut, ja, ja, natürlich. Ich fahre damit einkaufen.
Ja.
Und ich käme bei mir, ich wohne an einer Straße, die eine relativ heftige Steigung hat. Da komme ich jetzt, also ich schaffe es zwar, aber wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann bin ich tot. Und wenn ich das jetzt jeden Tag machen sollte, irgendwie zum Einkaufen, da hast du schon völlig recht, das würde meine Schulter gar nicht durchhalten.
Ja, genau. Und die alternative Elektrorollstuhl, die bringt dich zwar bis zum Laden, aber wie willst du mit dem Elektrorollstuhl dann innen durch die Läden fahren? Geht da ja dann auch wieder nicht.
Nee.
Also von daher Handbike abkoppeln vorm Laden mit dem Rollstuhl, genau, rein, Einkäufe machen und dann wieder ankoppeln und los. Das macht schon Sinn.
So mache ich es auch,
ja.
Und war aber irgendwie scheinbar für alle Beteiligten, außer für mich, kein Argument.
Dann gibt es ja verschiedene weitere Organisationen, die nicht verdächtig sind, sich da irgendwie die Tasche voll zu machen, die dich gut unterstützen können, also VDK und SoVD, die beiden zum Beispiel als Sozialverbände. Mhm. Dann gibt es die Seite Widerspruch Online, die dich auch sehr gut unterstützen, oder die medizinrechtsanwälte.de.
Ah, okay.
Ja, so.
Das, also die Sozialverbände kenne ich natürlich. Ich bin auch in einem von den beiden. Also ich bin tatsächlich im VDK Hamburg und bin da auch sehr zufrieden. Aber da haben andere auch andere Erfahrungen gemacht. Also welcher Sozialverband jetzt der bessere ist, möchte ich gar nicht irgendwie sagen.
Kannst du so auch nicht sagen, weil das dann wieder sehr personenabhängig ist.
Genau. Aber tatsächlich in dem Fall wollten sie mich nicht unterstützen. Also haben sie nachher letztendlich gemacht. Aber nicht von deren Seite aus, weil sie sagen, so die Erfolgschancen sind zu gering. Deswegen haben sie das abgelehnt. Aber sie haben dann alle meine Schreiben, die ich vorgeschrieben habe, dann nochmal so korrigiert, dass man sie dann auch wirklich abschicken konnte.
Das ist ja auch eine gute Hilfe.
Ja, es war absolut super. Also ich war sehr, sehr zufrieden und bin auch immer noch sehr, sehr zufrieden. Also da gibt's überhaupt nichts. Ich hatte gerade letztens wieder eine Frage, schreib's eine Mail hin, kriegst sofort eine Antwort. Also fand ich gut.
Ja.
Oder finde ich gut.
Ja. Jo. Also Möglichkeiten gibt's eben viele, und für denjenigen, der beantragt, ist es ja emotional sehr, sehr hoch besetzt, dieses Thema.
Natürlich.
Und für den Sachbearbeiter, der das ablehnt, manchmal auch, hat man so den Eindruck, dass es dann irgendwie so ein sportlicher Ehrgeiz ist. So, das kriegt er jetzt nicht. Das war ein bisschen böse formuliert. Also die Emotionalität ist auf versicherten Seite ohne Frage höher als bei allen anderen Beteiligten. Und wenn du dir da Unterstützung holst von Leuten, die eben emotional nicht so engagiert sind, dann wird da ein bisschen Ruhe reingebracht.
Ah ja, 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 das stimmt. Ja, bei Krankenkassen hat man ja manchmal das Gefühl, dass ein gutes Hilfsmittel ist ein abgelehntes Hilfsmittel. Ne?
Ja, und das ist eben nicht so. Dummerweise können wir keine Kontrollgruppe bilden. Wenn jetzt jemand wie du verdonnert wäre, einfach so mit dem Rollstuhl sein ganzes Leben zu bewältigen, hätte das zur Folge, dass du entweder sehr viel weniger machen würdest oder du würdest alles machen und hättest innerhalb kurzer Zeit deine Schultern kaputt.
Richtig.
Aber find mal eine Kontrollgruppe, die bereit ist, das zu beweisen.
Also ich habe inzwischen ein Gutachten. Also ich glaube, es hat, also ich habe ein wissenschaftliches Paper, was das belegt.
Ja.
Kann ich dir gerne mal zukommen lassen, wenn du das möchtest.
Ja, aber da sagen ja die Krankenkassen auch, dass der Einzelfall dann nicht übertragen werden kann auf jede
Beantragung. Ich glaube nicht, das war, glaube ich, kein Einzelfall. Das war so mit einer, ich weiß leider nicht, wie groß die Peer-Group war, die da untersucht wurde, aber ich suche das mal raus. Irgendwie gucke ich mal, wie ich das zur Verfügung habe.
Kannst du ja dann an deinen Blog mit anhängen.
Genau, mache ich.
Ja.
Gut, dann sind wir mit manuellem Handbike durch.
Wenn mir noch was einfällt, würde ich dann einfach nochmal dazwischen grätschen. Ja, aber so weit sind. Ach so, nee, eine Sache noch. Wir bieten ja das Liegebike, mit dem du gestartet bist, auch als Doppelnutzungsvariante an. Das heißt, du kannst die Antriebseinheit tatsächlich an deinem Rollstuhl nutzen und an dem Liegechassis.
Achso, es gibt das Liegebike mit abkoppelbarem Antrieb.
Zerlegbar ist es sowieso immer.
Ja.
Und dann gibt es eine Zwischenaufbaulänge, die ermöglicht tatsächlich beides. Nicht für jeden Rollstuhlfahrer und auch nicht für jeden Liegebiker ideal geeignet, weil ja beim Liegebike die Aufbaulänge sehr kurz ist und beim Adaptivbike am Rollstuhl eher sehr lang. Also ist halt eine Zwischengröße, ein Kompromiss für beides. Und beides ist dann eben nicht entsprechend optimal, aber technisch besteht zumindest die Möglichkeit, eine Antriebseinheit am Rollstuhl und an dem Chassis des Liegebikes zu nutzen.
Ah ja, das ist ja spannend. Ja, vielleicht, also, weiß ich nicht, wollen wir jetzt kurz auf Liegebike nochmal eingehen oder wollen wir erst Elektrobike machen? Nee, nicht. Okay, das war ganz eindeutig. Ja. Gut, dann drücke ich mal kurz auf Pause und wir gehen mal rüber, oder?
Ja, genau.
So, und weiter geht's hier. Wir haben jetzt kurz den Stand. Oh, es hallt hier auch viel mehr als in deinem Büro.
Stimmt. Ja, das sind die unendlichen Weiten meines Ausstellungsraums.
Ja, Wahnsinn. Ja, also ich kann,
das,
also,
30
ich kann das Ende kaum erblicken, aber es halt trotzdem ordentlich. Ui. Ja,
gut.
Ja gut, okay. Ist aber so, aber hier steht jetzt ein Elektro-Handbike.
Ja, alles voll. Ja. So, also das NJ1 E-Assistant, unser schon lange gebautes Handbike mit dem NeoDrives-Antriebssystem, ist sehr flexibel, sehr ausgereift. Man sieht aber, es ist eine nachgerüstete Lösung. Ursprünglich war das NJ1 Adaptivbike rein manuell und dann haben wir vor etlichen Jahren angefangen, das zu elektrifizieren, aber eben ja nachrüstmäßig. Das sieht man auch. Also es ist schon gelungen, die Technik zu integrieren, aber man sieht, das ist alles im Nachhinein dazu entwickelt worden. Das neue Husky, dieses elektrounterstützte Handbike, das ist von vornherein ausschließlich als Elektrohandbike entwickelt worden und da sieht man die Integration der ganzen Technik ist viel besser gelungen, weil eben von vornherein schon geplant und mit berücksichtigt. Mhm. Trotzdem hat das NJ1 E-Assistant, dadurch, dass es so lange gebaut wird, eine viel größere Flexibilität. Also wenn ich irgendwas genau anpassen möchte, dann nehme ich zum Beispiel hier so eine winkelverstellbare Tretlagerstütze, stufenlos im Winkel einstellbar, in der Länge auch, sodass ich dann sehr viel leichter die optimale Kurbelposition nacheinstellen kann. Ja, also das
manuelle Handbike, was wir eben hatten, ne?
Es hatte eine feste Tretlagerstütze, so eine Gitter.
Genau.
Gitterstruktur.
Genau. Sieht aus wie so ein Strommast, finde ich.
Ne? Genau, also gleiches Konstruktionsprinzip, ja. Mhm. Aber da haben wir 5 verschiedene Längen und im Sonderbau einfach nach Maßangabe können wir das machen. Da bist du aber trotzdem relativ unflexibel. Und mit der stufenlos Winkelverstellbaren bist du natürlich unglaublich flexibel. Mhm. Ja. So, und da habe ich jetzt hier 2 verschiedene Längen. Ich habe es nämlich gerade zurückgebaut für die Erprobung bei einem jungen Mann, recht, wie alt war der, 8 oder 9 Jahre, der konnte natürlich diese große Variante nicht gebrauchen, da hätte er über den Kopf gekurbelt und das ist dann eben schon auch ein gewisser Aufwand, den ich nicht immer mache, also nicht nur die Tretlagerstütze zu tauschen, sondern auch die Kette zu kürzen und die Züge anzupassen, das machst du nicht mal eben. Ne? Es war jetzt aber hier notwendig. So, aber das Bike-Konzept gibt es alles her.
Ich glaube, das ist auch das, was du mir seinerzeit mal geliehen hattest, ne?
Kannst genau, sein? Mit der langen Tretlagerstütze dann, dass es für dich passt. Aber es ist das gleiche Grundmodell und mit ein paar Änderungen handwerklich dann gut umzubauen. Du hast mich eben in der Sendepause, in der Werbepause angesprochen auf den Abstellständer.
Genau, den haben wir vorhin bei dem manuellen Handbike noch gar nicht besprochen. Ja. Irgendwie muss das ja auch stehen.
Ja.
Und da es ja nur ein Rad hat, würde es ja einfach nur umfallen.
Ja, so. Und da wird es dann eben richtig interessant in Verbindung mit dem Frontadapter. Das Ganze steht dann hier. Der
sieht ja noch gewaltiger
aus. Ja, der sieht aber nur deswegen so gewaltig aus, weil er die volle Breite hat bis Sitzbreite 56. Diese überstehenden Rohre, die werden dann auf Wunsch des Kunden entsprechend abgelenkt.
Ah, okay.
Dann ist es ein bisschen kompakter, aber für meinen Vorführadapter brauche ich ja die volle Bandbreite.
Natürlich.
Denn wir versorgen ja tatsächlich auch nicht nur bis 100 oder 120 Kilo, sondern die schwerste Versorgung, die ich da mal hatte, waren 220 Kilo. Werden dann verschiedene Komponenten verstärkt. Und das ist auch was wir übers Maßblatt nicht so richtig transparent kommunizieren, aber dafür jetzt einfach mal, es geht. Ja, also läuft.
Ne? Fährt.
So, Frontadapter eingehängt.
Ah ja.
Alles eine Einheit. Und trotzdem kann ich das platzsparend verstauen, indem der Frontadapter selber mit einem Handgriff auszuhängen ist. Und ich kann den Abstellständer durch Druck nach unten nach vorne schwenken.
Ja, okay.
So, und damit habe ich dann ein ganz kleines Verlademaß.
Ja, das ist natürlich tatsächlich der Vorteil an dem Handbike-Konstrukt. Also mein Handbike trägt ja doch leicht auf und da ist auch nicht viel zu wollen. Das ist einfach, hat einfach ein großes Packmaß auch im Auto, ne?
Ja, da gibt's dann eben die unterschiedlichen Grundkonstruktionen. Hier, was man so hören kann, mal. Kann man das hören?
Ja, das kann man hören. Also ich habe es zumindest gehört, ob es im Podcast nachher bleibt, weiß ich nicht.
Das ist ein modifizierter Schalthebel und darüber stellen wir die Feststellbremse fest.
Ah, okay. Wo hast du denn hier die 2 Bremssysteme, die du vorhin so schön propagiert hast?
Ja, das ist tatsächlich das, was ich dann da versucht habe zu verpacken. Also die Feststellbremse kann auch als Fahrbremse genutzt werden zur Not, falls die an einem rechten Kurbelgriff ausfallen sollte.
Aber du hast hier doch auch eine Hydraulikbremse dran, ne?
Genau, ja. Also da habe ich
dann ist die Hydraulikbremse und die Feststellbremse geht auf die Felgenbremse.
So, und die Hydraulikbremse, die können wir auch als Rücktrittbremse ansteuern. Da haben wir selber was entwickelt. Das siehst du hier. Das ist eine
Rücktrittbremse.
Jupp. Da oben siehst du einen Kolben.
Mhm.
Der Kolben wird eingedrückt durch eine Nocke, die bei Rückwärtsbewegung der Kurbel
dreht. Also das du bremst quasi mit der Tretkurbel. Wenn du die vorwärts drehst, dann kurbelst du normal und wenn du rückwärts kurbelst, dann bremst du.
Richtig. Krass. Also ja, ganz klassische Rücktrittbremse. Die ja bei einer Nabenschaltung sowieso drin ist, aber hier Kombination Elektromotor, Kettenschaltung, da geht ja keine Nabenbremse mehr, funktioniert nicht. Also muss man dann, wenn die Rücktrittbremse gefordert ist, das irgendwie umsetzen. Es gibt viele einfachere Systeme, wieder auf Basis von einer Seilzucht betätigten Scheibenbremse, funktioniert auch. Dadurch, dass nichts mitkurbelt, ist die Gefahr eines gerissenen Seilzugs auch geringer, als wenn das nur mitkurbeln würde die ganze Zeit. So, aber
ich mache jetzt mal parallel mit dem Bild.
Jo. Also das auf Basis von einer Hydraulik umzusetzen, ist natürlich schon eine große konstruktive Herausforderung.
Ach, deutsches Ingenieurswesen.
Da der jüngere der beiden Settele-Brüder, der Andreas Settele, der hat sich diese Lösung einfallen lassen, hat immer einen Zeichenblock neben seinem Bett und die ist ihm wohl tatsächlich nachts im Traum eingefallen.
Spannend.
Ja, echt großartig sowas. Ja, das Ganze ist kombiniert mit einem sogenannten Hülsenfreilauf. Ich muss ja die Kurbel trennen können von der Bremse, um rückwärts manövrieren zu können.
Ja.
Ansonsten würde ja die Kurbel sich mitbewegen und dann jederzeit bremsen. Und hier ist sie jetzt entkoppelt. Und wenn ich da mal drauf batsche, klack, dann rastet das Ganze ein. Jetzt habe ich den Durchtrieb wiederhergestellt, kann rückwärts bremsen, aber jetzt wird es dann eben in die Rücktrittbremse fallen beim Rückwärtsmanövrieren. Und eine Besonderheit ist von diesem System, auch wenn ich entkoppelt habe und bin rückwärts am Manövrieren, kann ich trotzdem jederzeit bremsen. Ne? Also es dreht zwar nicht mit, aber ich kann trotzdem hier einen Bremsimpuls geben.
Das ist nicht schlecht.
Hier ist übrigens eine elektronische Schaltung dran. Die macht hier jetzt nicht so ganz viel Sinn, weil das ein manuelles Handbike ist. Nicht so ganz durchgängig. Bei den Elektrohandbikes, gerade in Verbindung mit Rücktrittbremse, also das heißt eingeschränkte Funktion, Rücktrittbremse, Automatikschaltung, ist das rundum sorglos Paket. Das haben wir hier.
Jetzt kommen wir um das richtig gute Stück hier. Das ist jetzt das ist das, was du eben meintest, komplett konstruiert neu als Elektrohandbike.
Genau. Und das Schöne ist, Motor und Schaltung kommt beides von Shimano. Wir haben also sowohl den Motor als auch die Schaltung angezeigt in einem Display. Und es werden alle Systeme von einem Akku gespeist. Ansonsten hast du ja dann wieder zwei Akkus, zwei verschiedene Systeme, zwei Anzeigen. Also sehr viel Geraffel, sehr viel Kabel, sehr viel Ladegeräte, unterschiedliche Technik. Und das ist dann eben alles sehr schön integriert. Und wenn du hier mal guckst, da siehst du ein A. A bedeutet jetzt, dass die Automatikschaltung aktiviert ist.
Das Handbike hat eine Automatik.
Das hat jetzt eine Automatikschaltung und schaltet, guck mal, jetzt neben dem A ändern sich jetzt die Gänge
hoch. Ist ja krass.
Ja. In dem Fall sind es 8 Gänge. Und es schaltet jetzt auch selbsttätig wieder runter. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich über die Taster selber schalten.
Wie in meinem Auto. Ich habe ja auch eine Automatik und kann auch von Hand die Gänge durchschalten. Wahnsinn.
Oder du kannst auch umschalten. Wenn du die nämlich beide gleichzeitig drückst, dann wechselt das von A auf M. M bedeutet manuell. Und dann schaltet es nur noch auf
Tastendruck. Das kommt ja auch wieder auf die Fahrsituation drauf an. Ne? Aber es ist ja gut, dass das geht.
Ja, und schön bei dem Konzept ist dann, das finden auch wirklich alle, denen ich das bisher gezeigt habe oder die es bekommen haben, super klasse, dass man die Tretlagerstütze komplett runterklappen kann bis aufs Rad.
Also muss ich auch sagen, gefällt mir auch gut. Also ich hatte ja damals auch von dem Rad Bilder gesehen, mit dem ich dann fahren wollte. Also das sieht deutlich schmucker aus, muss ich sagen. Das andere war ja eher gewaltig groß. Und das hier ist ja dafür, dass das ein, wie nennt sich das jetzt, Mittelmotor oder?
Genau, der Mittelmotor ist hier oben über dem Rad. Mhm. Wir haben also dann zwei Ketten, nur deswegen können wir auch abfalten. Die erste Kette, die geht in das Eingangsritzel vom Motor und am Ausgangsritzel ist eine zweite Kette montiert, die mit dem Antriebsrad verbunden ist. Mhm. Und deswegen auch die Möglichkeit, entweder Naben- oder Kettenschaltung zu verbauen.
Ah ja, ja, spannend. Ha, ich sehe hier gerade mein nächstes Handbike vor mir.
Ganz gern erstmal Probefahrt machen, blanke Nase, ein bisschen rauf und mal gucken. Also der Motor, der ist, weil er ja immer im günstigen Leistungsbereich läuft, auch bei geringen Geschwindigkeiten, ist der viel temperaturfester als ein Nabenmotor. Also der steigt ja viel später aus.
Ja, das war damals ja auch die Idee, das zu trennen, weil du hast dann dieses Problem nicht mehr. Vor allen Dingen hast du auch die Leistungselektronik, wo ist die jetzt hier? Also das ist ja bei dem Nabenmotor auch ein Problem, dass da Leistungselektronik und Motor alles in einem Chassis ist irgendwie, ne?
Gut, das hast du hier auch. Also die Leistungselektronik ist zum Teil im Motor.
Da brauchst ist, du ja, doch, ist hier doch auch wieder so verbaut.
Muss, weil du ja irgendwo eine Drehmomentsensorik brauchst. Die könnte man natürlich auch ins Tretlager auslagern, aber bei dem Shimano Steps Motor ist sie in dem Motorgehäuse mit drin.
Okay, das ist ein Shimano-Ding.
Aber robust. Und wir haben uns auch unter anderem deswegen für Shimano entschieden, weil es der größte Mittelmotorhersteller ist weltweit und du kannst es überall vom Fahrradhändler reparieren lassen.
Das ist natürlich auch ein guter Vorteil, das stimmt schon. Ne?
Egal wo du bist, wenn du jetzt irgendwelche kleinen Nischenhersteller hast, die hier bekannt sind, aber anderswo nicht, dann machst du im Urlaub dann schon
dicke Backen.
Ein schmales Gesicht, ja.
Das stimmt.
Ja, und das und, jetzt auch eine.
Welche Reichweite hat man mit so einem Gefährt? Das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig.
Ja, wie immer von bis, ne? Wie bei allen elektrobetriebenen Fahrzeugen, je nachdem, wie viel Leistung du abrufst, zwischen 45 und 75 Kilometer. Mit einem Akku. Mhm.
Das ist weniger als mit den alten, ne?
Das ist eine ganz konservative Angabe. Wir sind ja jetzt gerade erst vor einem knappen halben Jahr gestartet mit der Markteinführung und richtig viel Erfahrungswerte haben wir nicht, wollen uns aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen dann oder geben eine eher geringe Reichweite an und jeder Kunde freut sich, wenn er dann noch weitergekommen ist als umgekehrt.
Nee, umgekehrt ist auf jeden Fall viel schlechter, da gebe ich dir völlig recht. Ja. Ich bin ja mit dem Neo Drive, also in den Bergen fährst du da, oder ich sag mal anders, wenn ich jetzt in Hamburg fahre, dann zeigt mir der Akku irgendwie so um die 100 Kilometer an, wenn ich losleg. Und ehrlich gesagt fährt man so 70, ne, also 70 Kilometer vielleicht mit dem Akku, mit dem großen. Und wenn ich in den Bergen fahre, fahre ich, also wenn ich gut bin, 35. Ne? Ja. Also das ist natürlich hängt das vom Anforderungsprofil ab. Bloß, was mir jetzt auch auffällt, der Akku, den ihr da jetzt verbaut habt, der ist auch deutlich kleiner als die Akkus, die an dem alten Neo Drive dran sind. Ne?
Haben immerhin 504 Wattstunden. Das ist etwas weniger als dieser große Neo Drives Akku hat. Mhm. Aber ist eben viel schöner integriert.
Ja, also das Fahrrad sieht deutlich schicker aus als die alten nachgebauten. Ne? So, stimmt. Ja, cool. Gibt es da noch irgendwie was Besonderes, was wir noch erwähnen müssen? Aber ich sag mal so, das, was du eben alles erklärt hast mit Kurbelabstand irgendwie und Winkel und so, das ist alles dasselbe.
Das gilt, das sind Grundsätze, die gelten immer.
Und die kannst du bei diesem Fahrrad auch, weil das sieht ja komplett anders aus als die Räder, die ihr sonst baut. Das kannst du ja auch alles einstellen, also das ist alles kein Problem.
Ja, jein. Also du hast tatsächlich etwas mehr Anforderungen an die Adaptereinstellung. Also du musst dir bei der Einstellung des Adapters mehr Mühe geben, weil du darüber viel mehr rausholen musst. Und zwar liegt das einfach daran, wir haben hier einige Rastpositionen, die sind natürlich aus der Schnittmenge der bisherigen Handbikeversorgung entstanden. Und die haben wir da gut abgebildet, aber im Extrem funktionieren sie nicht. Also sowohl bei ganz kleinen Personen als auch bei ganz großen Personen, da fehlt uns einfach noch so ein bisschen Variabilität, was die Aufbaulänge angeht. Mhm. Wir können zwar im oberen Bereich, hier ist noch so ein Drehpunkt, da können wir 6 Zentimeter verstellen, aber in der Tiefe können wir nur relativ wenig verstellen.
Ach so, okay.
Ja, also ja, klar, sieht man nicht dran weit weg. Mhm. Wenn du weiter weg einstellst, dann kommt es automatisch auch
bisschen über die
Handbike-Einstellung etwas höher.
Ja,
da gibt es insgesamt 4 Einstellmöglichkeiten, also 4 Rastpunkte, die man da einstellen kann. Wenn das aber nicht ausreicht, dann muss man entweder über den Adapter weiter raus oder dich daran einstellen, was wir beim NJ1 und NJ1-E-Sys sind, nicht mussten, zumindest in Verbindung mit der winkelverstellbaren Tretlagerstütze nicht. Dann konntest du da fast alles rausholen.
Aber die Adapter gehen auch alle wie bei den manuellen
Rädern. Alles kompatibel.
Das ist alles dasselbe.
Ja.
Das und heißt, ich kann über den Rahmen koppeln oder ich kann über den anderen Adapter in dem.
Ja. Ja. Und flexibler sind wir hier bei der Verbindungsstelle zwischen Adapter und Handbike, der sogenannten Undock-Platte. Die hat nämlich 4 Positionen, in der sie in der Höhe noch verstellt werden kann.
Ach so. Okay.
Das gab es bei dem bisherigen Konzept nicht. Und ach so, ja, schön, das sieht man dann aber auf den Fotos sicherlich auch schön ist, dass die obere Kette im Aufbau verläuft. Da brauchen wir also keinen extra Kettenschutz. Hast mit dem Knie nie irgendwie Probleme, an die Kette zu kommen.
Schlichtweg. Also ich habe immer
versteckt.
Ich habe immer Probleme mit meiner Kette. Also das ist mir auch sofort ins Auge gefallen, ja, dass hier die Kette irgendwie schön versteckt läuft. Irgendwie so da, das war bei mir wirklich immer ein Problem. Ist natürlich etwas aufwendiger, wenn tatsächlich mal ein Problem an der Kette ist, aber.
Also wenn ein Problem an der Kette ist, dann musst du sie ja sowieso tauschen und zum Tauschen musst du sie öffnen, egal was für ein Handbuch du hast. Und da ist es jetzt egal, ob sie hier drin läuft oder nicht.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Da hast du recht. Mhm. Kann man hier auch so einen Bergkrieggang einbauen? Ich frage da für einen Freund.
Da hast du mich jetzt. Ne, müsste ich gleich mal nachgucken. Eine Berguntersetzung hier oben im Tretlager.
Mhm. Macht, ja, du hattest vorhin ja erwähnt, das geht bei allen.
Das geht bei allen, damit meinte ich bei allen am Markt befindlichen Handbikes. Und bisher gab es ja nur einen Nabenmotor und es gab ja noch gar keinen Mittelmotor.
Nee, ist klar.
Es macht nicht wirklich Sinn, weil du, da muss ich kurz überlegen, wir haben ja eine Eingangskette. Also beim
Brenner rauffahren brauchst du so einen Krieggang. Ich weiß das. Nee, musst du jetzt nicht. Also ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Alles gut. Wir können das.
Hast du tatsächlich geschafft. Also das jetzt mit 2 Sätzen zu erklären, ist relativ schwierig, weil wir eine ganz andere Ausgangssituation haben durch die 2 Ketten und den Motor, den ausgelagerten Motor.
Ja, okay.
Und wenn du da eben eine Berguntersetzung hast, dann wird der Sensor 2,5 mal so stark angesprochen.
Das hilft dir ja gar nicht, weil du den gar nicht gebrauchen
kannst. Das hilft dir vom Übersetzungsverhältnis.
Genau, stimmt. Nichts. Ja. Stimmt.
Ja.
Weil die Arbeit macht ja der Motor dann an dem Moment, ne? Wie ist denn das überhaupt? Also bei dem Mitnabenmotor irgendwie ist es ja so, der unterstützt ja nur.
Ja. Ne? Nö, also der kann elektrisch. Alle Nabenmotoren können auch elektrisch fahren.
Ja, aber das.
Bis 6 km/h.
Ja, das zählen wir mal nicht.
Bei dem auch so.
Aha, also du gibst auch Kraft rein und also das ist nicht so, weil ich hatte jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht so, dass du mit der Kette den Motor steuerst, sondern da gibt's auch eine Kraftübertragung von der Tretkurbel oder von der Kurbel hin zum Rad.
Nee, nur zum Motor. Wir haben keine direkte Verbindung zwischen Tretkurbel und Antriebsrad.
Mhm.
Das geht über den Motor.
Okay. Aber ich muss hier auch Kraft aufwenden.
Du musst auch Kraft aufwenden, ja klar. Also das ist auch ein Drehmoment gesteuerter Motor, nicht irgendwie über optische Sensoren oder sowas, sondern über den Kettenzug wird es gesteuert. Ja, okay. Oder eben rein elektrisch, wenn man die rein elektrische Fahrfunktion aufruft, dann.
Ja gut, aber da kann er ja auch nur die üblichen 6 km/h.
Und dann kann er die üblichen 6 km/h fahren, ja, genau. Upp. So.
Jo. Ah ja, okay. Mhm.
Das macht er.
Ja, spannend. Ja, da war ja hier so Thema Elektrifizierung von Handbikes. Mir fällt da gar nicht mehr viel ein, was ich da noch fragen kann. Das ist ja, wir haben ja im Prinzip alles bei den manuellen Handbikes abgefackelt, ne?
Mhm. Ja, die Anpassung ist halt immer ein großes Thema. Also worüber wir gar nicht gesprochen haben, Bodenfreiheit unter den Lenkrädern. 4 cm stellen wir ein im Werk.
Okay.
Viele Kunden, die auf schlechtem Weg unterwegs sind, die fahren gerne mit 5 oder 6 cm, nehmen natürlich in Kauf, dass sie ganz stark geneigt sitzen, weil das ins Gefälle zunimmt. Oder sie haben glücklicherweise einen Rollstuhl mit einer Steckachse an der Lenkradgabel und nehmen dann die Lenkräder ab.
Das hätte ich gern gehabt, weil ich habe mir tatsächlich mal im Harz sind wir mal wirklich über Stock und Stein gefahren, weil dann irgendwie eine Straße gesperrt war, die wir nehmen wollten und mussten dann irgendwie in die Pampa und durch ein kleines Flüsschen durch und über Baumstamm rüber und da habe ich mir tatsächlich eine Lenkrolle abgerissen.
Mhm. Also, ja, das kann passieren. Oder die Lenkradgabel ist verbogen. Jetzt bei deinem Rollstuhl eher unwahrscheinlich, weil die Lenkradgabel so kurz ist. Aber bei vielen Alltagsrollstühlen sind die Lenkradgabeln sehr lang und sollen auch die Energie aufnehmen gleich nach dem Lenkrad, nicht damit dem Rahmen was passiert. Wenn die so stabil gebaut werden, dass der Rahmen dann sich kalt verformt, das wäre nicht so gut. Und dann ist natürlich schon noch viel besser, wenn man so eine Lenkradgabel, so eine ganz lange, abnehmen kann zum Handbiken.
Ach, guck mal, wieder ein Fehler an meiner Rollstuhl.
Nein, das ist kein Fehler. Kann man so nicht sagen. So. Allein wegen des Geräuschs.
Das war jetzt wieder keine Weinflasche, die du geöffnet hast, sondern das war das Abnehmen der Lenkradgabel.
Oh.
Genau. Mir wäre die Weinflasche auch lieber, aber ich muss ja noch fahren.
Ja, genau. Also abnehmen und dann hinten in den Latz der Rückenbespannung tun oder einen Rucksack.
Ja, stimmt. Muss ich mir auch für den nächsten Stuhl merken, irgendwie, der bestimmt in 10 Jahren auf mich zukommt.
So schnell schon.
Naja, der Stuhl soll ja erst was halten.
Ja, stimmt. Doch,
hoffe ich.
Ja. Das wird er auch.
Ich glaube auch. Aber tatsächlich mit der abnehmbaren Lenkradgabel, das wäre tatsächlich zum Handbiken, wäre das noch eine Idee gewesen, gerade wenn man ein bisschen robuster fährt. Jetzt in der Stadt ist das für mich noch nie ein Problem gewesen, aber wenn man wirklich auch ein bisschen tatsächlich mal off-road will, dann ist das vielleicht gar nicht so doof, ne? Ah ja, guck mal, das haben wir dann auch noch mit abgeklärt.
So, was mir jetzt natürlich noch einfällt, das sind diverse Handadaptionen. Du siehst hier an der Handkurbel unten ein Gewinde. Mhm. Da kann man also alles Mögliche noch reinschrauben an
Handrückenstütze
oder
ganz banal gesagt der Handgriff. Da gibt's jetzt
am Kurbelgriff, ja genau. Also am Kurbelgriff.
Da, wo man anfasst.
Ja, da ist unten Gewinde vorgesehen und in dieses Gewinde kann man dann alles Mögliche an Adaptionen einschrauben, je nach eingeschränkter Fingerfunktion. Also auch für Rollstuhlfahrer, Handbiker, die dann gar keine Fingerfunktion haben, gibt es natürlich dann Handrückenstützen, es gibt Unterarmschalen oder es gibt sogar ein Bajonettverschlusssystem, wenn du jetzt ein komplett instabiles Handgelenk hättest, als hoher Tetra zum Beispiel. Da gibt es ja die Möglichkeit, dann genähte Handmanschetten zu bekommen mit einer Hülse. Und diese eingenähte Hülse, die lässt sich über einen Bajonettverschluss draufstecken auf den Kurbelgriff und verriegeln. Zack, dass man dann auch kurbeln kann.
Also da ist im Prinzip auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass du.
Ja, wir lernen mit den Anforderungen.
Wie immer im Leben, ne? Aber das ist ja schön zu hören, dass das nicht irgendwie, nur weil du jetzt tatsächlich keine Kraft in der Hand hast oder eben halt keine Fingerfunktion mehr, dass es dann eben halt vorbei ist mit Handbiken. Also das finde ich ja schon mal eine schöne Nachricht irgendwie.
Ja.
War mir jetzt auch nicht so klar.
Oder wo hatte ich denn das? Hier, guck mal, zum Anfang. Viele Kinder, die tun sich unheimlich schwer, ihre Hände an aufrecht stehenden Kurbeln zu halten. Und für die ist es dann wesentlich einfacher, wenn man waagerechte Kurbelgriffe nimmt. Die müssen auf gar nichts achten. Also wie du den anfasst, diesen Griff, ist ja völlig egal, weil er waagerecht im Raum steht und sich einfach dreht. Und dann natürlich sinnvollerweise mit einer Rücktrittbremse, wie das hier auch ist.
Ach so, okay.
Ja, so. Und da kann man dann ein Kind auch ohne viel erklären zu müssen, schnell einen positiven Fahreindruck vermitteln.
Ja, das sieht ja eher wie aus wie ein Fahrradlenker irgendwie, ne?
Ja.
Weil die Handgriffe beim Handbike sind ja eher nicht wie ein Fahrradlenker. Also das ist ja ein bisschen ganz was anderes
eigentlich. Ja, ne? Obwohl du da ja auch dran lenkst, geht ja nicht anders.
Naja, klar, man lenkt damit es richtig.
Aber die Griffe, die sind aufrecht und in etwa 30 Grad aus der Senkrechten nach innen gekippt, also A-förmig. Einfach weil die
das ist Ergonomie halt, ne?
Ja, genau, weil die neutrale Gelenkstellung ja nicht 0 Grad ist, also flach hängen, sage ich jetzt mal, sondern ein bisschen nach innen gedreht. Da ist dann die Gelenkbelastung im Handgelenk und auch im Ellbogengelenk am geringsten.
Genau, das ist, wenn man mal die Hände so in die Vorhalte nimmt, irgendwie mit so einem gebeugten Arm, dann merkt man das irgendwie, dass man so, gerade hält man das nicht, man hält es so ein bisschen nach innen.
Was hast du mit deinem linken Arm?
Wieso?
Halt nochmal nach vorne. Jetzt guck mal, wie du den Ellbogen rausdrehst und wie du die Hand hältst. Ganz echt? Anders als rechts.
Oh, echt? Oh, ich sehe das gar nicht. Ach, der Ergotherapeut hier wieder.
Sehr gut. Wieder.
Ja. Sehr gut.
Nee, also du kompensierst hier tatsächlich irgendwas. Du hebst hier, du spannst hier ziemlich stark an und hebst den linken Arm viel weiter an als den rechten. Der rechte sieht da entspannter aus.
Das stimmt.
Ist ja die Frage, warum machst du das?
Weiß ich jetzt auch gerade nicht. kann ich dir nicht
sagen. Und du hast
meine Skoliose in der Wirbelsäule, würde ich sagen. Na,
weiß ich nicht. Das erklärt aber nicht die Handgelenkstellung. Du beugst also auch die linke Hand stärker als die rechte. Die rechte bildet eine gerade Linie und die linke nicht.
Spannend. Ich kann es dir nicht sagen.
Hast du also hast du da irgendwas?
Ich habe letztes Jahr ein bisschen Probleme in der Schulter gehabt, tatsächlich. Mhm. Vom Handbiken vermutlich. Weil es ja doch recht anstrengend war, vom Bodensee zum Königssee zu fahren. Das war wirklich deutlich anstrengender als nach Venedig zu fahren. Das habe ich ein bisschen unterschätzt.
Mhm. Und also das trotz der Unterstützung, du musstest deine Kraft maximal da reinpowern.
Ja, das Problem ist, gerade beim Bergauffahren sind diese Nabenmotoren nicht wirklich eine Hilfe. Die schalten viel zu schnell ab. Also noch schlimmer ist, wenn sie wegen Wärme abschalten, dann ist richtig blöde irgendwie. Also, aber du merkst, sobald du irgendwie nimmt er die Unterstützung raus. Also scheint da auch irgendwie so ein Motorschutz oder so.
Das ist ein Motorschutz, damit er sich nicht selber zerstört durch Überhitzung.
Genau, so. Und dann, wenn du dann irgendwie bergauf fährst, das ist einfach brutal. Also du fährst halt anders als beim manuellen Bike, musst du dann ja auch noch gegen das Magnetfeld von dem Motor gegen anfahren. Also das war
ja, das Mehrgewicht, ne?
Genau, und das mehr Gewicht durch die Akkus und durch den Motor irgendwie. Und und dann ist es so, das Höhenprofil von Innsbruck nach Venedig ist einfach so gewesen, dass du zwar den harten Anstieg am Brenner hattest, dann aber ja tendenziell, wenn du da einmal oben warst, tendenziell ja immer nur bergab fährst. Mhm. Ne, das geht ja dann auf Meeresspiegelhöhe, doch, richtig, ne? Meeresspiegel, ja.
Meereshöhe, ja.
Mhm. Im Prinzip runter, natürlich fährst du auch mal rauf und runter, klar, ne, ist ja Gelände. Aber wenn du Bodensee-Königssee fährst, dann fährst du auf derselben Höhe los, wie du ankommst und hast also viel, viel mehr oder du hast genau dieselben Höhenmeter hoch wie runter.
Mhm.
Und bei der anderen Tour hast du viel, viel mehr Höhenmeter runter als hoch. Ne? Also insofern war die zweite Tour viel, viel anstrengender als die erste. Und das hat sich ein bisschen in meiner Schulter niedergeschlagen, glaube ich.
Gut, lass dir das am besten mal untersuchen. Nicht, dass du da irgendwie...
Aber ist gut, dann werde ich jetzt mal schaffen. Direkt meinen...
Jetzt ist halt auffällig. Du hast da schon eine Schonhaltung entwickelt, einfach um wahrscheinlich deine Schulter zu entlasten.
Ich werde mal meine Ergotherapeutin fragen. Ich bin gerade wieder in Ergotherapie, bin gerade angefangen. Also insofern werde ich sie mal darauf ansprechen. Ich werde mal meine Hand in die Vorhalte sagen und sie fragen, was sehen Sie?
Ja.
Wie gemein.
Gut, aber grundsätzlich sagt ja auch deine Studie, ist das Handbikefahren fürs Schultergelenk weniger belastend als das Rollstuhlfahren. Wenn man es übertreibt, ist es wie immer beim Sport, dann geht es irgendwann auf die Knochen.
Natürlich. Also, ne, so. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich daran gelegen hat. Ich hatte bloß, mein Erschöpfungsgrad nach der zweiten Tour war deutlich höher als nach der Venedig-Tour irgendwie.
Ja. Also, das Doofe ist dann ja, als Läufer hast du deine Beine müde, setzt dich dann hin, alles wieder gut, erholst dich. Und als Rollstuhlfahrer kannst du deiner Schulter eigentlich keine Ruhephase gönnen, weil du ja zur Fortbewegung drauf angewiesen bist.
Stimmt. Ja, ja, genau. Mhm. Naja. Aber wir wollen nicht jammern, ne? Es war trotzdem geil.
Ja.
Kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen.
Schön.
Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben? Oder haben wir's?
Erstmal haben wir alles.
Ja, ist doch gut. Ja, dann machen wir einfach einen Deckel drauf, ne?
Jo.
Dann sage ich vielen Dank, oder? Das war wieder großartig.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, sehr gerne.
Keep mal weiter rennen.
Das mache ich doch. Alles klar. Okay, tschüss, Gunnar.
Jo, tschüss, Björn.